Herzlich willkommen beim Schocktober.
Let's go.
Come on.
Beim Videogamecast.
Schön.
Ja.
Sehr gruselig. Hast du, Pause haben wir auch drin.
Ich kann tote das Räume sehen. Es geht um Dead Space.
Ist das ist so ein Ding, ne? Also so vor 10, 15 Jahren Halloween, das war in Deutschland nicht so, wie das jetzt ist. Das hat sich erst entwickelt. Ich weiß noch, meine Mutter, ne, die ist ja in der Lebensmittelindustrie. Die arbeitet ja bei Stork, also hier Süßigkeiten und so. Und bei der war das auch, als sie angefangen hat, da zu arbeiten, das war 98, da war Halloween kein Ding. Also da hat man nichts gemacht. Und dann irgendwie so ab 2002, 2003 oder so ging das dann los, dass überhaupt Dekorationen in den Märkten dafür aufgebaut wurden und so. Vorher war das war kein Ding, ne? Und jetzt bin ich schon mit meiner vierjährigen Tochter immer unterwegs, also dieses Jahr dann auch. Und die läuft rum, Papi, wie heißt das nochmal? Sonst gibt's Süßes, sonst gibt's Saures.
Ja, einfach beides, ne?
Ja, also ich fand das niedlich, ne? Sonst gibt's Süßes, sonst gibt's Saures. Was machen wir eigentlich, wenn die nichts Süßes geben? Ist ja, dann schmeißt du den faule Eier an die Hausfassade. In Deutschland wirst du dann verklagt.
Ja, manche Aspekte kriegst du in Deutschland, glaube ich, so nicht hin, aber...
Na gut. Und was haben wir uns für ein Thema ausgesucht? Dead Space haben wir uns ausgesucht, ja. Für
ja.
Die erste, wir machen mehr als eine Folge Schocktober, oder?
Ja, wir machen zwei Folgen dieses Jahr.
Ah, wir machen zwei Folgen, ja, stimmt. Mhm. Wir haben ja immer zwei Folgen pro Monat. Und wir hatten, glaube ich, auch drüber gesprochen, wir machen eine Dead-Folge und eine... Nach Telefon.
Und eine wir machen unser Handy aus.
Ach, ey, normalerweise ist das live. Ich weiß gar nicht, warum das überhaupt... Oh, guck mal, der Videogamecast ist live.
Ach, das ist ja eine wertvolle Information.
Ja, und das andere ist eine Schockfolge, richtig?
Ja, wo?
So hatten wir uns das überlegt. Okay, also ist das jetzt die Dead
und Bioshock.
Ah ja, genau. Ja, Dead Space. Das Lustige ist, wir haben das ja vor, das ist jetzt über ein Jahr her schon. Ich glaube sogar, ist das länger als ein Jahr sogar schon her, dass wir das gestreamt haben? Also Teil 1 und Teil 2? Ewig.
Ich hab genauso ein gutes Zeitverständnis wie du offensichtlich. Keine Ahnung.
Du hast so ein gutes Zeitverständnis, wie ich ein gutes Schätzverständnis habe.
Ja, genau.
Ich würde schätzen, dass es locker 1,5 Jahre her ist. Also wir können es jetzt sehr schwer nur überprüfen, weil ich keine Lust habe, hier nebenbei in die Tasten zu hauen.
Hier, Dead Space, das kam doch vor 5 Jahren erst raus.
Nee, gar nicht. Also was das Zeitpunkte angeht, das kann ich sehr gut.
Ja, ich bin ja der mit dem Schätzproblem, mit dem Zeitproblem, meine ich. Du bist ja mit dem Schätzproblem.
Ich finde mit dem, ja. Jedenfalls, also wir haben Teil 1 und Teil 3 haben wir nicht gestreamt, ne? Aber Teil 1 und Teil 2 haben wir gestreamt.
Teil 1 und 2, ja.
Und deswegen ist es so ein bisschen bei uns hochgekommen, dass wir die Folge schon mal gemacht hätten. Weil wir so viel
ich dachte
über
das
Dead
wirklich,
Space
ja.
Ja, und dann haben wir nochmal nachgeguckt, ob wir in der bisher noch nicht re-releaseden ersten Staffel, die wir vor keine Ahnung, über 10 Jahren aufgenommen waren, ob es nicht da auch dabei gewesen ist. Da war es auch nicht dabei. Also wir hatten es maximal in so einer Kombo-Folge mit abgefrühstückt. Wir haben früher so Kombo-Folgen gemacht, keine Ahnung, Alien Near Sniper oder irgend so ein Krams. Und haben wir da über mehrere Spiele, die nichts miteinander zu tun hatten, aber die gerade aktuell waren, haben wir einfach geredet. Aber da war Dead Space auch nicht dabei. Da war das nämlich schon zu alt. Das ist 2008, glaube ich, rausgekommen, der erste Teil.
Ja, 2008.
Und 2008, ne? Da was war so 2008? Wir waren beide auf der Games Academy, waren gerade wild unterwegs in unserem Art and Animation. Guck mal, der Superfox hat's recherchiert, schreibt da hier, Dead Space 1 habt ihr im Januar 2021 angefangen.
Yay.
Wer hat geschätzt? Wer hat geschätzt? 1,5 Jahre? wollte ich nur noch mal gesagt haben, danke Superfox. Wir waren gerade in unserem Game Design bzw. Art and Animation Studium unterwegs. Und wir waren ziemliche Xbox, also ich zumindestens, ich war ziemlicher Xbox-Mensch. hatte zu dem Zeitpunkt 2008, ich habe mir glaube ich Ende 2008 erst die PlayStation 3 gekauft, hatte ich auch nur die Xbox und jedes Spiel, was exklusiv verfügbar war, was einigermaßen geil ausgesehen hat, mir sofort gekauft. Damals immer noch bei GameStop beziehungsweise EB Games. Lange ist es her. Ich weiß nicht, hast du dir das auch damals zum Release gekauft, das Spiel?
Das ist sehr schwierig zu sagen. Also ich hab's auf jeden Fall gespielt auf der Xbox 360, ja. Also wenn nicht direkt, dann etwas später. Aber ich hatte auch als erstes die Xbox 360 und dann irgendwann habe ich mir die PS3 Slim geholt, als sie rauskam. Genau, also ich bin auch mit der Xbox gestartet. Ich hatte jetzt drei Xboxen insgesamt oder so. Die ersten zwei sind mir abgeraucht irgendwann und jetzt habe ich dieses letzte Modell, was sie da rausgebracht haben, was aussieht wie so ein bisschen wie eine Xbox One in Schwarz und so mit dem unglaublich lauten CD-Laufwerk.
Ja, ist mir gar nicht so aufgefallen, dass das so unglaublich laut. Ich hatte irgendwann mal alle meine Sachen auch auf die letzte Version transferiert von der Xbox. Ja. Es gab ja die, wie waren das? Die Classic Xbox, die hatte noch keinen Classic Xbox 360 hatte noch keinen HDMI-Ausgang. Dann haben sie irgendwann das Falcon Board rausgebracht, dritte Revision oder so war das dann. Ne? Dann hatte das einen HDMI-Ausgang und dann gab es noch mal einen Nachfolger von dem Ding und dann ziemlich zum Ende der Lebenszeit noch mal so eine, ja, wie nur so eine PlayStation 2 Super Slim, gab es noch mal eine Super Slim Variante von dem Ding. Ja. Die sah ganz fancy aus. Aber zurück zu Dead Space. Das Spiel sah von Anfang an interessant aus. Ich glaube, wir haben uns damals, haben wir uns regelmäßig alle neuen Trailer angeguckt von irgendwelchen Spielen, die rausgekommen sind. Ein bisschen so wie jetzt, ehrlich gesagt. Also so viel weiterentwickelt haben wir uns gar nicht.
But now I don't give a shit anymore.
Ja, genau. Das ist der Unterschied. Der große Unterschied ist, dass wir uns versuchen, nicht mehr hypen zu lassen. Bei mir klappt's nicht immer. Bestes Beispiel, Atomic Heart.
Ja. Nee, tatsächlich gucke ich mir wirklich so gut wie keinen Trailer mehr an. Genau aus dem Grund, weil ich habe keine Lust, mir jetzt was anzugucken, was mich scharf macht auf irgendwas, was in 3 Jahren mal rauskommt oder so. Das bringt mir null.
Ja, kann ich verstehen. Bei Dead Space war das damals das Besondere, als der Trailer rausgekommen ist, dass sie, ich glaube, direkt zum Anfang schon geteasert haben, dass das Kampfsystem was anderes ist bei dem Spiel. Na, du bist das halt gewohnt gewesen, von allen möglichen Third-Person-Shootern, die im Umlauf waren, die haben eigentlich immer alle gleich funktioniert. Das war so dieser Zeitpunkt, dass Third-Person-Shooter alle sehr ähnlich geil ausgesehen haben. Ob es jetzt ein Gears of War war oder ein Lost Planet oder, weiß ich nicht was, ein Dantes Inferno oder ein God of War oder so, die haben alle ziemlich gut ausgesehen und waren alle sehr ähnlich.
Ja, Lost Planet habe ich auch gespielt.
Siehste? Und das Besondere halt bei Dead Space war, das war von der Kamera her relativ nah dran am Charakter und es war slow-paced. Das war neu. Die anderen Spiele waren relativ fix, alle, die so zu dem Zeitpunkt halt in waren. Und die haben damit geworben, dass dir Headshots nichts bringen in dem Spiel. Und dann denkst du, wie soll das denn gehen? Ja. Dann haben sie es halt gezeigt in den Trailern und in den ganzen Ankündigungen, dass es darum geht halt, so eine Art Space Surgeon zu sein, ne, präzise Körperteile abzutrennen. Und denkst du so, what? Das bringen die raus, die Schweine?
Über 10 oder bestimmt so 10 Jahre vor Surgeon Simulator, was?
Ja, und das war wirklich cool, weil das hatte ich halt heiß gemacht auf dem Spiel. Das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Vielleicht, ja, so, wie hatten wir das letztens, Ego-Shooter auf Konsolen hat Halo erfunden, mehr oder weniger nach GoldenEye und da gab es ein Alien-Spiel. So, nee, kann sein, dass es bei diesem Spielprinzip genauso ist. Ich habe aber noch nie ein Spiel vorher gesehen, wo es darum geht, Körperteile präzise abzutrennen und wo Headshots nichts bringen. Also diese Kombination, Körperteile konntest du garantiert schon mal irgendwo anders abtrennen. Das war cool. Sei es bei Kingpin oder sonst irgendwas oder Soldier of Fortune. Darf man beides nicht sagen, ne? Aber ja, bei
hast du nichts qualitativ über den Inhalt gesagt.
Genau, außer dass man die Spiele vielleicht mal spielen sollte, um es dann damit zu vergleichen.
Welche Spiele? Keine Ahnung.
Ich weiß, keine Ahnung. Aber bei dem Spiel war das Besondere, Headshots machen halt gar nichts. Ne? Bei den anderen Spielen war das so, du konntest die wahrscheinlich immer noch mit Headshots gehen. Ja, das konntest du draufschießen, das hat nichts gebracht. Die sind einfach weiter auf dich zugekommen, die Viecher. Und diese Kombination, also das Setting in Space auf der, wie hieß das? Wie hieß denn das Raumschiff nochmal?
Ishimura, glaube ich. Ishimura wahrscheinlich.
Ishimura, ja. USG Ishimura, also dieses Setting. Dann bist du leider oder normalerweise, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber du bist mal wieder der Mensch, der Held, der nicht spricht.
Ja.
Kennen wir ja aus vielen anderen Spielen, ne? Der psychologische Haken dabei, so kannst dich daran reintransportieren und wirst nicht rausgerissen. Okay. Aber noch viel cooler, du bist gar kein überkrasser Typ, sondern du bist der scheiß Schiffsingenieur, ne? Der Mechaniker an, der das Ding wieder flott machen soll. Und ja, eigentlich seid ihr nur da, weil irgendwie die Ishimura kaputt gegangen ist und ihr sollt mal nachgucken, an welchem Rohr du eigentlich drehen musst, damit es wieder funktioniert. Und,
ja, und rein zufällig in der Zukunft sehen die Rüstung oder also die Arbeitsanzüge, die man so trägt als Mechaniker auf dem Raumschiff, sehen halt aus wie Techno-Ritter-Rüstung, die dich auch verdammt gut schützen gegen alles Mögliche.
Und das war auch neu. Das war so ziemlich das erste Spiel, bei dem das Interface des Spiels auf die Rüstung des Charakters raufprojiziert wurde. Also Third-Person-mäßig jedenfalls. Das gab es so vorher noch nicht. Da gab es sicherlich irgendwo Spiele, wo man einen Teil oder so, wo du irgendwas hinten hast leuchten sehen, will ich gar nicht ausschließen. Selbst auch bei Lost Planet gab es das wahrscheinlich sogar, hey, wenn wir das Spiel schon haben.
Jurassic, wie hieß es? Jurassic Park? Trespasser.
Trespasser?
Weißt du, das, wo du nur den Arm hast und wenn du nach unten, also quasi das Menü aufmachst, dann guckst du nach unten und sie hat so ein Tattoo in ihrem Ausschnitt mit einem Herz und das Herz geht runter, wenn du halt weniger Energie hast.
Echt?
Ja.
Okay.
Weißt du, welches Spiel ich meine, oder?
Nee, sagt mir, also Trespasser, ich kenne den Titel des Spiels, aber bei Kombination Jurassic Park Trespasser, nee.
Ja, muss man mal gucken. Das ist, genau.
Guck ich mir mal an. Ich denke natürlich auch an sowas wie Fallout 3, das müsste zu dem Zeitpunkt ja auch schon draußen gewesen sein. Da hast du natürlich auch das Interface, hast du auf dem Pip-Boy drauf. Das ist ja auch, ne?
Ja, okay, das ist trotzdem ein Menüscreen, den du aufrufst, ne?
Genau, also, weil es ist anders in dem Spiel, ne? Dein Health und dein Oxygen und weiß ich nicht was, das ist alles halt auf der Rüstung drauf, genau. Das gab es so noch nicht. Es
sollte kein HUD geben, also kein
Heads-up Display. Genau, und das war halt geil. Das war cool. Heute akzeptierst du das einfach, weil du erwartest es auch irgendwie, dass sowas gemacht wird, ne? Aber das hat ja viel mit Screen Estate, Auflösung und so zu tun, ne? Lesbarkeit des kann ich mir nur so vorstellen, dass es vorher bei anderen Spielen durchaus möglich war, aber du halt sehr viel Detail halt abgeben hättest müssen, wenn die Auflösung halt nicht entsprechend hoch war. Die hatten damals aber auch ganz andere Probleme, ne, als die, das ist, also keine Ahnung, wir haben ja 2022, ne, ist alles schon so lange her, aber das ist halt diese Zeit gewesen, wo die Technologie sich umgestellt hat, ne. Wie gesagt, die erste Xbox 360 ist ja noch ohne HDMI-Ausgang rausgekommen. Da wisst ihr also, dass das diese Transition-Phase war zwischen Röhrenfernseher und HD-Ready, Full-HD-Fernsehern, also Flachbild-Fernsehern der ersten Generation.
Ja, da gab es diese Riesendebatte damals bei Dead Rising, weil sie das schon auf HD-Monitore komplett abgestimmt haben. Das heißt, alle Untertitel und sowas waren winzig klein. Und da mussten sie das nachpatchen, weil sich die Leute mit Röhrenfernseher halt beschwert haben. Zu Recht.
Richtig, ja. Gab auch so Hardcore-Leute wie den Ingo, ne, ein Freund von uns, der hat die PlayStation 3 sich gekauft, weil er war der PlayStation-Mensch, hat sich die PlayStation 3 gekauft, hat aber nur einen Röhrenfernseher zu Hause gehabt und konnte PlayStation 3 nur schwarz-weiß spielen zum Beispiel, weil ihm die entsprechenden, das hat halt nicht richtig funktioniert. Ne? Also das war so ein Dilemma damals und na, mit höherer Auflösung, was dann halt nur auf so einem Flachbildfernseher möglich war, konntest du halt auch mehr Details auf die Figuren zum Beispiel raufklatschen und deswegen behaupte ich jetzt mal, ist es eher möglich gewesen, so ein Interface komplett auf die Figur rauf zu projizieren. Mhm. Im weitesten Sinne. Es ging ja noch einen Schritt weiter. Ne? Du hast ja auch noch auf der Waffe selber, hast du ja auch noch Interface drauf gehabt. Mhm. Von deinem Charakter. Isaac heißt der, glaube ich.
Ja.
Und dort konntest du die Munition und sowas sehen. Also es war schon sehr fortschrittlich, dieses Spiel, als sie das so angekündigt haben. Und diese Details, ne, ich meine, das akzeptierst du als normaler Spieler. Wir haben uns ja damals im Studium befunden, ne, Game Design und so. Und wie gesagt, dann Game Art Animation. Und da haben wir schon ein bisschen mehr drauf geachtet. Trotzdem sind wir halt Spielkinder gewesen, weil das Spiel spielen, weil es halt geil ausgesehen hat, ne.
Weil's, ja, also das mit dem HUD, das war wirklich groß damals. Das war eine richtig coole Idee. Die haben halt auch verschiedene Elemente zusammengebracht. Also das hat viel von Resident Evil 4 übernommen. Das hatten ja sehr viele Sachen, also hat super viele Spiele inspiriert.
Ja.
Haben das aber kombiniert mit mehr Survival-Horror, würde ich behaupten. Also es ist viel, viel stärker noch mal in die Richtung gegangen, also in die klassischen Survival-Horror-Sachen. Dann hat es Elemente von System Shock, von Aliens mit reingemischt, alles mögliche, ne? Also wirklich coole Sachen zusammengebracht.
Ja, auch selbst so Cthulhuides Zeugs, ja, mit diesen religiösen Markern Anteil, der da drin und, ist, ne? Ja. Und die Namen, die natürlich überall auftauchen, du kommst halt heutzutage wahrscheinlich fast nicht mehr drum rum, irgendwo Cthulhu-Anleihen zu haben, weil das halt so in popkulturelle Sachen übergegangen ist, findest du es ja überall.
Ja, du hast auch noch, ja genau, Silent Hill hast du eigentlich auch noch drin, weil er die ganze Zeit so einen inneren Dialog führt oder Monolog.
Da sieht auch die ganze Zeit seine Frau, seine Tote.
Ja, genau.
Das ist ja total Silent Hill 2, ne? Also es ist krass.
Du weißt auch teilweise nicht, ob das jetzt real ist, was du siehst oder nicht. Da wurde auch viel gespielt. Aber von System Shock hat es tatsächlich ganz stark diese verschachtelten Missionsbäume. Na, dass du immer, okay, wir müssen, das ist unser Ziel, das müssen wir am Ende machen. Aber dazu musst du erst das einschalten. Ah, dadurch, dass du jetzt das angeschaltet hast, musst du das noch einschalten, dann das reparieren, dann hier hingehen und den machen und dann am Ende kannst du dann das aktivieren. Das war auch bei System Shock 2 vor allem ganz, ganz viel im Spiel.
Ich finde das Spiel, das hat wirklich unheimlich viel Spaß gemacht, als das rausgekommen ist, aber es gehört definitiv in die Kategorie, du spielst es alleine, du scheißt dir ein.
Ja. 2008, allein ja, durch Sounddesign. Ich finde, das ist mit noch am geilsten gelungen. Also, es gibt sehr viele positive Aspekte beim Spiel, aber das ist so, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Weil es ist Audio-Terror eigentlich auch. Es ist nicht unbedingt, dass es dich jetzt total, ich weiß nicht, also es ist kein schlechtes Audio, aber wenn du das hörst, dann wirst du fast ein bisschen überfordert, weil wenn so ein Vieh auf dich zurennt und anfängt zu schreien und alles sticht nach dir und so, das geht richtig hart auf die Ohren. Das ist wirklich so extrem guter Sound, der dir diese Schockmomente und die, einfach diese bedrohliche Situation richtig reinpumpt in die Ohren.
Zu Sound? Das spielt ja auf dem Raumschiff, ne? Also so ein riesengroßes Raumschiff. Vielleicht kann ich ein bisschen die Story darin einbauen. Na, du kommst, also anders. Wenn du es mit einem Film vergleichen willst, ist es sehr ähnlich wie Event Horizon. Den ganzen Technobubble vorne kannst du abschneiden, ne? Von wegen Raumfalten, kürzester Weg, Stift durchs Papier durchstecken, so. Das vergessen wir mal alles. Ja. Haben wir ja alle gelernt bei Event Horizon, ne? Und hier fängt es direkt an, so, das ist die Crew, die soll die Kiste reparieren, fliegt dahin. Und riesiges Raumschiff, wo du dahin fliegst, ne? Mit deiner kleinen Blechbüchse, mit deinem Reparaturraumschiff. Ich glaube, 4, 5 Mann oder so sind das am Anfang. Und Frauen auch. Und du, Crash landest, glaube ich, direkt. Oder landest du richtig in dem Raum? Ich glaube, du crash landest.
Also sie machen Anflug und dann geraten die aber mit dem Schiff zusammen, glaube ich, in einen Asteroidengürtel oder sowas. Oder werden auf jeden Fall vom Asteroid gerammt oder sowas.
Und irgendwie verlieren
dann die Kontrolle crashen, und crashen dann da rein, in das Schiff. Ja.
So. Und diese Ishimura, die muss man sich vorstellen wie so ein fünfte Element, Riesen, Kreuzfahrt, ne, Flosken, Paradise oder wie das Ding ist, riesengroß das Ding, aber da leben auch hunderte von Leuten drauf und irgendwas stimmt da halt nicht mehr. Und ne, in Space, no one can hear your scream. Es gibt halt auch Missionen, da kommst du, also du bist ja eigentlich die ganze Zeit in diesem Ishimura-Raumschiff, aber ab und zu musst du halt auch mal auf die Außenhülle des Raumschiffs rauf. Und von wegen Sounddesign. Ich glaube, das ist mir zum ersten Mal da so gegangen, dass ich das überzeugend fand, im Weltraum zu sein. Weil du hast die ganze Zeit wirklich dieses von Tobi beschriebene Terror-Atmosphären-Ding. Ne? Du hörst die Schritte die ganze Zeit von Isaac, also deinem Protagonisten, den du da hast. Dann hörst du die Viecher die ganze Zeit schreien. Irgendwo ist immer Strom, Blitz und sowas. Und dann geht so eine Schleusentür auf und sofort ist Vakuum. Und du hörst halt nichts mehr, außer deinen eigenen Atem in deinem Anzug, den du halt trägst. Und halt so dumpfes Bassgeräusch, wenn irgendwas einschlägt auf der Oberfläche oder du einen Schuss abfeuerst oder so. Das sind fast die besten Abschnitte in dem ganzen Spiel. Jetzt nicht spielerisch, aber so immersiv technisch, ne? Also, dass du dich wirklich im Weltraum fühlst, weil die Gravitation verändert sich. Gegner musst du anders bekämpfen, auf einmal in der Schwerelosigkeit. Das ist extrem cool gemacht gewesen. Und das habe ich zum ersten Mal so erlebt in einem Spiel. Gut, vielleicht war es auch das erste Mal, dass ein Third-Person Shooter irgendwie schwerelos im Weltraum irgendwie funktioniert hat oder sowas.
Ja.
Das war schon richtig, richtig, richtig gut gemacht. Ne?
Ich habe vielleicht noch so eine Kernfrage, bevor wir weitersprechen. Ist es für dich ein Horrorspiel oder ist es ein Actionspiel mit Horror-Setting?
Vor der Entscheidung stehen wir ja öfter, wenn wir Spiele kategorisieren müssen. Ne? Tja.
Ich finde, es ist irgendwo dazwischen, weil es macht dasselbe, was Resident Evil 4 auch macht. Es gibt dir sehr viel Möglichkeit, also sehr viel Werkzeuge an die Hand, um mit dem ja, mit dem Bösen, mit deinen Gegnern eigentlich aufzuräumen. Also es ist nicht unbedingt so, dass du dich super, ja, super schwach fühlst oder sowas wie in Silent Hill, sondern du bist schon kompetent.
Ich hätte unterschieden, also wenn eine Kategorisierung erfolgen müsste bei Spielen und Spielegenres, ob es jetzt ein Actionspiel mit Horrorelementen ist oder ein Horrorspiel mit Actionelementen, ne, wenn man diese Seiten betrachten würde, würde ich sagen, der Breaking-Punkt dazwischen oder die Grenze ist, ob du den Viechern überlegen bist oder unterlegen bist, gegen die du antreten musst. So Amnesia als Extrembeispiel, Horrorspiel. Du kannst nichts machen gegen die Viecher. Du bist immer unterlegen, du musst immer wegrennen. Alien Isolation, Resident Evil, viele Resident Evil-Teile, ne, von mir aus bis 4 oder so. Da kommt es dann auf die Häufigkeit der Spieldurchgänge an, ob du dann den Viechern überlegen bist oder nicht. Aber spielst du zum ersten Mal, bist du eigentlich immer unterlegen. Und auf der anderen Seite dann sowas wie Dead Space, von mir aus auch Dead Rising, weil wir es jetzt schon mal erwähnt haben. Das ist eigentlich gar kein Horror. Das ist eigentlich nur Unterhaltung.
Ja, definitiv.
Resident Evil 4, ja, Resident Evil 7 auf jeden Fall, Resident Evil 9 auf jeden Fall. Also da gibt's ja viele Spiele, die dann eher Action-Spiele sind. 8, ja, war 8, ne? Die dreiteilige Story, war das 8?
Naja, nee. Wir haben jetzt 7, 8 und 9 gibt es nicht.
Was 9 gibt's noch nicht? Dann war es, nee, warte mal, dann meinte ich 6 und 5. Entschuldigung, ich war eine Generation zu weit. Also
die sind Action, meinst du, oder?
Genau, das ist Action. Ja. Das ist ja nichts mit Horror zu tun. Du machst die ja alle platt und du hast Action-Nahkampf-Szenen und so. Das ist ja nichts mit Horror zu tun. Also ganz bisschen nur, ne, weil die Viecher halt gruselig an sich sind.
Ja. Ja, ich würde sagen, ich würde sagen, es macht denselben Bogen eigentlich wie Resident Evil 4. Es fängt an als Survival-Horror-mäßiger, sag ich mal.
Setting, ja.
Aber es bleibt nicht sehr lange so, weil du kriegst einfach Fähigkeiten wie Stasis und Telekinese und so. Also du wirst recht schnell sehr mächtig. Aber auch da hat das halt diesen Anfang, du musst weglaufen vor den ersten paar Gegnern, bis dir dann erklärt wird, du musst da die Gliedmaßen abtrennen und so weiter und so fort. Und es hat auch immer wieder so
Schockmomente.
Ja, Momente, wo du dich tatsächlich unterlegen fühlst, irgendwie irgendwas greift dich und du musst ganz schnell reagieren, um nicht zu sterben. Es gibt einen Gegner, der dich verfolgt eine Zeit lang, der unsterblich ist, den du nur aufhalten kannst zwischendurch und so. Und auch der letzte Endboss. Auch der letzte Endboss ist halt sehr overpowering und also riesig und du hast eher das Gefühl, dich zu verteidigen, mehr oder weniger, als zu aktiv zu sein. Aber zwischendurch wirst du halt extrem kompetent und deine Waffen werden irgendwann sehr übermächtig. Selbst die Startpistole kannst du halt so ausbauen, bis die halt einfach alles, also die meisten Sachen, die meisten Situationen lösen kann, ohne größere Probleme.
Ja, wenn wir kategorisieren müssen, kategorisieren wir nochmal ein Spiel, dann bin ich auch zufrieden. Alan Wake.
Mhm.
Horror oder Horror mit Action-Elementen oder Action-Spiel mit Horror-Elementen?
Hm. Oh, also ich nervig. Würde sagen,
hier braucht man noch eine dritte Kategorie.
Ja,
nervig, genau, mit Nerv-Elementen.
Es ist schwierig zu sagen, weil bei Alan Wake, die kleine Exkursion kurz zu machen, hätte ich gesagt, dass sie versucht haben, ein Action-Spiel mit Horror, also Horror-Setting zu machen, aber die Action war dann so umständlich, dass sie eher Richtung Silent Hill schwenkt. Aber du hast schon, also du merkst schon, dass es eigentlich auf Action ausgelegt ist. Aber es ist halt ungelenk. Und deswegen schwingt es eher auf die andere Seite rüber. Also das ist eher ein Action-Horror gewollt, aber nicht gekonnt. Leider. Trotzdem super auf andere Arten und Weisen. Aber der Kampf war definitiv nicht das Beste an dem Ganzen. Ist,
relativ nervig gewesen. Ja, hier, Superfox schmeißt noch rein. Nicht mal Felsen können dir etwas anhaben in Resident Evil 5. Punch, Rock, Punch. Ja. Okay. Zurück zur Story vielleicht noch von Dead Space 1. Mhm. Weil die hat mich bis heute nicht losgelassen. Es gibt so ein paar Spiele. Also sagen wir mal, wenn wir jetzt schon in dem Horrorgenre bleiben, dann Silent Hill 2, ne? Der beste der Silent Hill-Teile, will ich nochmal gesagt haben. Da, wenn du heute über die Story nachdenkst, ne, von wegen, ich glaube, allgemeiner Konsens ist ja, dass, wie viele Enden gibt's bei Silent Hill 2? Ich glaube, 7 Enden oder so. Dass es ein definitives Ende gibt, vielleicht auch von den Entwicklern irgendwann so tituliert oder so. Aber an sich geht's ja darum, dass du verarbeiten musst, oder was der Hintergrund des Spiels ist, ne, verarbeiten musst, dass irgendwie deine Frau sich umgebracht hat. Korrigiere mich mal, wenn ich Quatsch erzähle, ne, und du musst irgendwie diese psychologische Hürde musst du überwinden.
Und das ist schon ein definitives Ende, weil in dem wird das dann tatsächlich aufgearbeitet und also ja, da wird es quasi angesprochen und er akzeptiert das, dass er das, also im Grunde ging es darum, seine Frau wurde schwer krank und seine ganze Frustration, da hat sich bei ihm halt Frustrationen aufgebaut, weil sie hat ihn dann teilweise weggestoßen, aber wollte eigentlich gar nicht allein sein, war halt nur so überfordert mit der Situation und er auch. Und es hat sich alles mögliche an Frustration angebaut, auch sexuelle Frustration. Das wird ja dann immerhin mit der überheißen Version da von seiner Frau dargestellt, mit Maria im Spiel und sowas. Also weil die halt ein junges Paar waren, ne? Und jetzt muss er sie quasi totpflegen, mehr oder weniger. Und das bedrückt ihn halt auch, obwohl er sie ja liebt und so weiter. Und am Ende geht er tatsächlich den Schritt und zur Euthanasie und er stickt sie im Grunde mit einem Kissen im Bett. Also in ihrem Krankenbett. Jo. Und das will er sich halt nicht eingestehen. Und deswegen kommt er nach Silent Hill.
Genau, das Spiel dreht sich halt darum, dass er seinen psychologischen Horror, den er da irgendwie durchlebt hat, in Silent Hill, warum auch immer es da funktioniert, halt, wird's halt projiziert, ne? Und er muss halt seinen psychologischen Albtraum muss er halt durchleben. So, mehr oder weniger, das ist die Geschichte von Silent Hill 2. Ja. Sehr gut gemacht, weil relativ vielschichtig und nicht zu offensichtlich. Und jetzt hast du auf der anderen Seite sowas wie Dead Space 1, ne? Und bei Dead Space 1 haben wir ja schon gesagt, die Parallelen sind irgendwie so ein bisschen komisch, ne? Kommst da rein, bist halt Mechaniker Isaac, keine Ahnung was, Space Engineer mit der Blowtorch, beziehungsweise mit deinem komischen, ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß, die Standardwaffe, die er da hatte. Und du hörst Stimmen auf einmal. In dem Raumschiff laufen Viecher halt rum, die abstrakt aussehen wie Menschen. Überall ist Blut. Komische Hieroglyphen sind an die Wände gemalt und so Sprüche von wegen, wir müssen den, weiß nicht was, Obelisk oder wie das Ding da hieß, wir müssen ihn holen. Wie bitte?
Marker.
Der Marker, genau. Wer wird uns befreien, ne? Und eigentlich durchlebst du halt so ein kafkaeskes Horrorszenario, in dem du da unterwegs bist. Weil es ist so krass surreal, was du da siehst. Du kannst es eigentlich gar nicht glauben, auch als Spieler nicht, weil du denkst so, ja gut, das sind eigentlich jetzt Zombies, aber es sind eigentlich gar keine Zombies, weil die sehen so seltsam aus, ne? Und Zombies, wir kennen die Regeln ja für Zombies, so funktioniert's da auch irgendwie nicht, ne? Von wegen in Kopf und so, geht ja nicht, musst ja die Gliedmaßen abschießen. Irgendwann kommen dann auch so Babymonster, also so mutierte Babys mit, ja, so Tentakeln aus dem Rücken, also so sehr abgefahrener Scheiß und du läufst dann halt rum, dann fühlst du dich so ein bisschen wie Max Payne in einigen Szenen, wo du halt auch so Kinderlachen im Hintergrund hörst, was dich lockt. Na, aber eigentlich ist es eine Falle, weil das sind dann wieder diese Viecher. Also
da musst du aber ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, da vermischt sich in meinem Kopf auch sehr stark Teil 1 und Teil 2. Und ich glaube, dass mit den, also diese Kinder, kleinen Monster, die kommen auf jeden Fall in Teil 1 vor. Ja,
aber so Lachen hörst du auch. Das hörst du auch in so das erste Mal, aber ich weiß auch, Teil 2 ist auch ähnlich, was das angeht.
Sehr ähnlich, ja.
Dann, wird dieser religiöse Kult auf einmal sehr präsent in dem Spiel. Ne? Du schreitest halt weiter durch dieses Raumschiff, immer in neue Abteile, weil du fährst immer mit so einer internen Magnetbahn, fährst du da von Abteil des Raumschiffs zu Abteil, was riesengroßes jeweils. Irgendwann siehst du dann so richtige Altare, die aufgebaut sind, wo dieser Marker halt angebetet wird. Zwischendurch triffst du immer wieder auf deine schon verstorbene Frau, die mit dir redet. Die du aber Plasma nicht Cutter
übrigens, das
Plasma Cutter ist die Waffe, genau. Die Pistole, also auf deine Frau, mit der du nicht richtig interagieren kannst, ne? Also die Kamera wird auch dir entzogen, die Kontrolle. Du guckst ja, was soll das eigentlich alles? Und ich wollte ja darauf hinaus, dass ich bis heute die Story leider nicht so ganz gerafft habe. Also ich weiß einfach nicht.
Weißt du, woran das liegt? Dass die Story totaler Müll ist.
Gut, dass du es vorwegnimmst.
Die Story ist einfach nur Fassade. Und die haben aber diese nicht vorhandene, nicht abgeschlossene Story auf 3 Spiele plus 2 Filme plus irgendwie Spin-Offs gezerrt. Und die geht nirgendwo hin.
Okay, gut, dass du es vorweggenommen hast. Aber ich wollte ja noch zum Ende hinkommen. Also eigentlich dreht es sich darum. Oh, mal gucken, ob ich es noch zusammenkriege. Aber zum Glück ist der Tobi dabei, der hat das ja alles im Kopf. Eigentlich geht es darum, dass die so ein Marker, also so, die sind auf dem Planeten eigentlich, oder sind über dem Planeten, schweben die da in so einer Umlaufbahn mit diesem Raumschiff. Und auf dem Planeten unter denen wurde so ein Obelisk, so ein Marker halt ausgebuddelt.
Ja.
Und dieser Marker, der ist laut Spiel bis zu einem bestimmten Punkt dafür verantwortlich, dass die Leute durchdrehen.
Ja.
Und dass sie halt wahnsinnig werden. Und der ist auch dafür verantwortlich, dass die Leute mutieren oder wurden die umgemuddelt von irgendwem? Nee, ne? Die mutieren auch durch den Marker, oder?
Ja, ja, das wird alles durch den Marker hervorgerufen.
So. Also, ne, jetzt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel ist das der Konsens, dass das so ist. Und dann hat irgendeiner bei den Storywritern oder Game Designern oder wie auch immer entschieden, das ist nicht genug. Wir machen hier so eine Art Silent Hill 2, da muss noch eine Ebene darunter kommen. Also es geht ja darum, dann diesen Marker zu zerstören, die ganze Zeit. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel kommt raus, dass dieser Marker nichts Alienmäßiges ist, ne? Nicht von irgendeiner fremden Zivilisation oder irgendwas Gruseliges, Horrormäßiges, Cthulhu-mäßiges ist, sondern dass der von den Menschen gemacht wurde, der Marker. Und dass der seine, also der hat gar keine Kraft, sondern das ist alles nur Einbildung oder irgendwie sowas. Ne? Der kann überhaupt gar nichts, der Marker. Und du weißt ja, gar nicht, ob das alles real ist, was du da siehst. Das ist halt, ja. bis du dann diesen Endboss siehst, und das ist ein riesengroßes Vieh und das versucht ja Platz zu machen, aber du fängst auf jeden Fall daran an zu zweifeln und zu, okay, was will dieses Spiel mir jetzt sagen? Will es mir sagen, dass ich eigentlich schwachsinnig werde und die sind alle gar nicht Monster und mache ich jetzt die ganzen lebendigen Menschen eigentlich gerade platt, weil ich mir die anders vorstelle, so wie ich mir meine tote Frau vorstelle? Oder ist also, das...
War das so cool, wurde das so konkret gesagt?
Die sagen auf jeden Fall so human-made, ne?
Ich dachte, am Ende geht's wirklich nur darum, dass er bringt diesen Marker irgendwie an den Ursprungspunkt zurück, um das alles zu beenden. Aber er sieht dann ständig halt, er sieht ständig seine Frau, die ihm da irgendwas erzählt davon. Und das ist echt super schwierig, da überhaupt zu verstehen, was sie damit meinten, ehrlich gesagt. Und am Ende besiegt er ein großes Monster. So. Ja. Aber da gibt's auch diese Szene, wo er dann konfrontiert wird oder so und sie sagt, ja, hast du jetzt gut gemacht oder keine Ahnung. Super verwirrend. Ich habe übrigens nebenher gelesen, dass das Szenario von Warren Ellis geschrieben wurde, den man sicherlich aus Comics wie Transmetropolitan kennt.
Klar.
Als Schreiber.
Wer kennt ihn nicht?
Oder Warren Red, Ellis. Was in Film mit Bruce Willis umgemodelt wurde. Ach,
diese scheiß zwei Filme, okay, wo so alle alten Leute... John Malkovich. Wo sind alle alternen Stars nochmal verbraten haben. Ja, ja, okay. Da gibt's ja auch zwei Teile von. Mhm. Aber ja. Macht das jetzt besser, dass der Typ schon anderen Stund geschrieben hat?
Nee, also ich finde, das heißt, nee, der ist wirklich bekannt und beliebt tatsächlich als Schreiber. Nee, aber man merkt halt, dass zum Schluss nicht wirklich klar, entweder war es nicht klar, was sie machen wollten und sie haben da einfach alles gemacht irgendwie gleichzeitig sie haben nicht wirklich, also sie wollten es offen lassen vielleicht auch, aber ich finde, die haben so viele verschiedene verwirrende Elemente am Ende eingebaut, dass man einfach nicht wusste, was soll's jetzt, wenn wir dabei bleiben. Silent Hill 2 hat's halt auf den Punkt gebracht am Ende und es hatte tatsächlich,
wenn du das richtige Ende hattest.
Nur ja, wenn du das, aber jedes von den Enden hatte halt auf seine Art und Weise irgendwie was, seinen Sinn, denke ich. Und bei Teil 3 hast du ja auch dieses Spiel mit dem, da gibt's diesen einen Satz, wo der eine meint, oh, they look like monsters to you.
Naja, okay.
Also, ach, just joking, so quasi, ne?
Ja, okay. Also wenn du darauf natürlich im Spiel halt hingewiesen wirst, ne, dass du deine Visionen oder das, was du siehst, halt hinterfragen, das gibt's ja in vielen Spielen, ne? Dann ist es ja okay. Bei Dead Space habe ich es am Ende einfach nicht mehr verstanden.
Ja,
du hast
also
auch
was
viele
ich damit sagen will, es wird viel zu viel damit, mit dieser Unsicherheit gespielt und am Ende bist du einfach nur verwirrt von dem Spiel. Ja. Und das Ende sagt dir dann auch wirklich nichts, weil das ist dann nochmal so ein Ha, gotcha, es ist noch nicht vorbei. Ende.
So, was? Genau, es ist so ein typisches Event Horizon-Ende. Da gab's ja auch zwei Enden. Also Event Horizon, ganz kurz, warum ich diesen Film immer wieder erwähne, der hat mich schon sehr geprägt, der war sehr cool. Und bei Event Horizon ist das Besondere, da gibt's eine richtig coole Fassung wohl von dem Film, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Da gibt's eine richtig coole Fassung, die irgendwo in einem Salzbergwerk wohl gelagert hat, wo so, also die Filmrollen an sich. Aber irgendwas ist damit passiert und dieser Director's Cut, den es wahrscheinlich nie geben wird, der ist viel umfangreicher und noch mal viel cooler. Der erklärt sehr viel, was in dem Film halt nicht drin ist und so weiter und so fort. Bei dem Film selber gibt's auch zwei verschiedene Enden.
Vor allem hat der Film sehr viel Overacting.
Macht's ihn ja nicht schlechter, ne? Sam Neill ist immer cool, ehrlich gesagt.
Ich sehe immer nur die Szene, wenn jemand einen Clip daraus nimmt, wo Lawrence Fishburne und mit seiner Crew sich da dieses Video anguckt, wo die sich alle gegenseitig aufessen oder so. Und dann legt er das Ding weg und so, wir hauen ab. Aber, also es ist ein sehr plumper Film so, aber
es ist halt ein Paul W.S. Anderson-Film. Ja, da hieß er noch nicht W.S., da hieß er nur Paul Anderson. Das ist halt ein Paul Anderson-Film. Das macht's, also von wegen Resident Evil und so, der Kreis schließt sich. Und da gibt's ja auch zwei Enden in der regulären Fassung. Und bei dem einen Ende werden sie alle gerettet. Und dann ist noch mal so ein, wie du gerade gesagt hast, so ein Gacha-Ende. Ne? Da kommt der Sam Neill und frisst sie halt noch mal auf. Und bei Dead Space ist es ganz genauso. Du hast am Ende hast du alles geschafft. Du hast das Riesenmonster besiegt, die Halluzinationen von deiner Frau sind weg. Alle hast du umgebracht, kannst nach Hause fliegen. Und wer ist im Raumschiff? Deine Halluzinationsfrau, die dich halt angreift. So, oh. Wie bei so einem Film halt, ne? Es ist sehr, sehr cineastisch halt einfach inszeniert. Aber ein bisschen.
Ich glaube, wir können es damit zusammenfassen, dass sie versucht haben, Elemente aus diesen verschiedenen Quellen mit einzubauen, aber es ist kein Spiel, wo es auf die Story drauf ankommt, sondern es ist
das,
einfach nur.
Das finde ich halt schade, ne? Also
Terror.
Dann wäre das Spiel, wenn es jetzt bei einer 90 ist, wäre das sicherlich bei einer 95 gelandet, wenn die Story halt richtig, richtig gut gewesen wäre. Und man würde sich öfter über diese Spielereihe unterhalten. Aber die ist halt nur, es ist nicht mal eine 90 wahrscheinlich. Ja. So, knapp unter 90 würde ich mal schätzen, weil es sehr repetitiv ist vom Gameplay her und teilweise auch unfair. Ich sag nur, höchste Schwierigkeitsstufe Asteroiden abschießen.
Ja.
Jeder, der das Spiel gespielt hat, weiß, was ich meine. Und jeder wird jetzt den Kopf schütteln und sich denken so, nein, er hat es erwähnt. Asteroiden abschießen, diese große Scheiße. Ja.
Weißt du noch, bei Resident Evil 5, wenn du da auf die höchste Schwierigkeitsstufe geschaltet hast, dann wurden auch alle Quicktime-Events schwieriger. Ja, klar.
Ich weiß, dass wir ungefähr 50 Versuche gebraucht haben, um Wesker auf dem Schiff zu besiegen. Da, wir mussten ja da auch die Quicktime-Events machen.
Ja, in diesem, was war das? So komisches Flugteil halt, in dem die gestartet sind.
Genau.
Und dann gibt's so einen Nahkampf zwischen den Charakteren,
Und wir haben das im Koop gespielt. Und wir sind wahnsinnig geworden. Ich habe das doch gedrückt, verflucht noch eins, drück es schneller, aber ich kann es nicht drücken, bevor es da steht. Lass mich doch mal machen, das kann doch nicht so schwer sein. Also, wir sind wirklich wahnsinnig geworden bei dieser Scheiße. Ja, und ungefähr so ist das Asteroiden abschießen. Eine Mission, ne, du musst irgendwie, weiß ich warum, das Schild muss geresettet werden von dem Raumschiff oder so. Und du hast halt nur zwei Kanonen an Bord, eine ist kaputt oder so, und du gehst an die zweite Kanone ran. Und es ist wie bei einem schlechten, weiß ich nicht was, Spiel. Es kommen halt Gesteinsklumpen auf.
Asteroids halt, ne?
Ja,
egal. Das ist das andere. Ja.
Es ist ja auch wurscht. Also Asteroiden und am Anfang denkst du so, ja, okay, mach ich. Und es werden halt immer mehr und deine Waffe wird halt auch heiß, also kann halt auch überladen. Es ist unmöglich, das zu schaffen, ne? Weil das bewegt sich auch so langsam mit dem Analogstick und die kommen oben links und unten rechts. Also du hast die größten Travel Distances bei dem Analogstick, die du halt vollführen musst. Das hat niemand getestet auf der höchsten Schwierigkeitsstufe. Die haben das einfach reingemacht, so auf 200 gedreht und so. Ja, die müssen es halt schaffen, ist mir scheißegal wie. Okay.
Ja, würde ich auch sagen.
Das hat keiner
getestet. Super unfair. Da darfst du, ich glaube, ein oder zwei darfst du nur durchlassen auf Hard und das ist wirklich unglaublich schwer, weil, wie du schon meintest, also ich habe es dann mal später auf dem PC gespielt, da ist es relativ einfach.
Ja, weil du eine andere, weil du eine andere Geschwindigkeit hast, mit der du dich bewegen kannst. Aber es ist
weil du halt eine direktere Steuerung hast.
Ja, genau, der Controller ist das limitierende Faktor dabei und die haben das nicht mal im Controller getestet. Anders kann ich es mir nicht erklären, warum das so brutal schwer ist. Also auch unverhältnismäßig schwer. Sie haben es
dann beim Windows-Port, der kam sogar relativ zeitnah. Bei beiden Browser, also auf der Windows-Version haben sie es auf jeden Fall gemerkt und würde ich behaupten, dann haben es irgendwie verändert oder so.
Ja. Der Rest des Spiels ist ja auch nicht so brutal schwer. Der ist schon fordernd und aber man kann ja, also als wir das nochmal jetzt durchgespielt haben im Stream, du kannst ja extrem taktisch vorgehen in den Spielen. Wenn du nicht wie ein Vollidiot da rumrennst und alles über den Haufen ballerst, sondern langsam, gesittet, halt Space Surgeon-mäßig vorgehst, ja, Messer rein, Gedärme raus. Funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Zwischendurch hast du mal diese typischen Doom 3 Räume, du kommst rein, alles wird dunkel, alle Türen schließen sich.
Arena.
Rote Lampe geht an und genau, Arena und hinter dir tauchen die Gegner auf, vor dir tauchen die Gegner auf, so, ah, okay, alles klar. Ja. wir sind ja halt schon so abgestumpft bei den Spielen, dass uns eigentlich wenig mehr schocken kann und sofern man die Spiele nicht alleine spielt, sondern mit jemandem zusammen, ist es auch nochmal was ganz anderes. Guck einen Horrorfilm alleine oder guck den in der Gruppe, weißt genau, was das für ein Unterschied ist. So ist es beim Spielen ja auch, wenn man mit jemandem zusammen spielt. Also,
auf jeden Fall gab es halt, also finde ich sehr viele Elemente, merke ich gerade, wenn man über das Spiel spricht, muss man so viel besprechen. Es gibt ein Upgrade-System für die Waffen. Du kannst verschiedene Waffen finden. Also manche findest du einfach so, manche musst du mehr oder weniger kaufen an Terminals.
Eigentlich auch lustig, ne? Also stell dir das mal vor, das ist so ein riesiges Raumschiff. Und da gibt's halt so, naja, wie so Candy-Automaten, Süßigkeiten-Automaten oder so Soda-Automaten. Da gehst du ran und kannst dir da irgendwelche Waffen einkaufen. So, okay. Ja. Rüstung kannst du upgraden, die sieht dann auch anders aus.
Genau, ja, du kannst deine Rüstung upgraden. Also du findest halt Credits verstreut und kannst auch Sachen verkaufen. Du findest immer nur die Munition für die Waffen, die du auch mit dir führst.
Das ist ganz cool, ja.
Lustigerweise, ja. Und kannst ansonsten Sachen verkaufen. Du hast solche Upgrade-Notes, die kannst du finden oder auch kaufen gegen teuer Geld. Du hast insgesamt hier 7 Waffen im ersten Teil. Und da, also der Plasmacker, das ist ein Standardding. Das kannst du aber auch ausbauen und das ist super. Und da ist halt, ne, da kommt dieses Besondere mit dem Abtrennen von Gliedmaßen ins Spiel. Und zwar ist das wie so ein Space-Tucker, sag ich mal.
Ja.
Du verschießt einfach so kleine Streifen aus Plasma-Energie. Und die sind natürlich perfekt geeignet, um damit Gliedmaßen abzutrennen. Dementsprechend kannst du das auch machen.
Man könnte Stahlträger abtrennen oder halt auch Gliedmaßen.
Ja, jede Waffe hat auch eine Sekundärfunktion. Und beim Plasma-Cutter ist es so, dass du den einfach von horizontal und vertikal wechseln kannst, den Streifen, den du schießt.
Je nachdem, wo bei den Gegnern die Arme rauswachsen, ist es halt perfekt dafür geeignet. Ne? Die Babymonster mit den 3 Tentakeln, alles klar, horizontal, so normaler Nekromorph. Wenn der auf dich zugewandt kommt, ja, okay, mach mal vertikal, 2-mal links, 1-mal rechts, fertig. Und vielleicht nochmal horizontal, falls er noch weiter humpelt.
Ja, du kannst damit zum Beispiel erst die Beine weghauen, dann können sie sich nicht mehr schnell bewegen oder gar nicht mehr und dann kannst du halt schön den Rest weghauen.
Space Surgeon mäßig.
Dann gibt's die Line Gun, das ist quasi dasselbe, nur in groß, das ist dann mehr so die Shotgun-Variante vom Plasma Cutter, wo du einfach so eine fette Linie oder Welle rausschießt. Mhm. Es gibt eine Pulse Rifle. Ich bin persönlich der Fan von Plasma Cutter und Pulse Rifle, weil Pulse Rifle ist, da kannst du einfach nur draufballern. Da kannst du auch auf den Kern des Viechs einfach nachher draufballern und machst halt Schaden. Das ist halt gut, wenn du ganz schnell irgendwas abwehren musst oder nicht wirklich drauf achten kannst gerade. Kannst du damit Mumpeln reinpumpen in die Gegner. Beispiel dann, wenn du gegrapscht wirst von den Tentakeln, ne, über die wir bestimmt noch kurz reden, diese Szenen, da ist die ganz gut. Dann gibt's den Ripper, eine der lustigsten Waffen, glaube ich, von so einem Third-Person-Spiel, wo du eine Kreissäge vor dich projizierst oder halt schweben lässt, die dann irgendwann zerfällt. Und damit kannst du halt einfach im Nahkampf alles wegratzen irgendwann.
Ja, wir mussten erstmal verstehen, als wir es nochmal durchgespielt haben, wie die Waffe überhaupt funktioniert. Ja. Ne? Weil ich glaube, wir haben die immer, also sekundär ist, glaube ich, wegschießen von dem Ding. Mhm. Oder primär auch, ist, glaube ich, schießen von dieser Ripper. Ich weiß nicht mehr genau, wie das funktioniert hat. Also das Kreissägenblatt, dass du es einfach wegschießt und das fliegt halt überall durch.
Ah nee, hier ist Secondary Fire, ist Fire Trap vom Ripper.
Ja, genau, und aber
primär ist, dass der so vor dir hovert.
Das ist, glaube ich, eher die Sonderfunktion, die du irgendwann rauskriegst. Weil eigentlich schießt du das Ding ab, wenn du loslässt. Und wenn du das halt nicht loslässt, dann schwebt die so vor dir und zerbricht irgendwann. Das war eigentlich die beste Variante von dieser Waffe, dass du es halt nicht direkt abschießt, sondern vor dir schweben lässt.
Ach nee, warte mal, ich hab doch was Falsches hier. Okay, diese Wiki, die ich hier benutze, die ist merkwürdig, die funktioniert nicht richtig.
Oh, nochmal hier. Ja, kein Ding.
Ah, jetzt haben wir's. Okay, ja, also Primärfunktion ist vor dir direkt halten und sekundäres rausschießen.
Ja, und das war halt die Primärfunktion. Warum auch immer, als du das nochmal durchgespielt hast, bist du gar nicht, oder wir beide, wir haben es, glaube ich, aber abgewechselt beim Spielen oder so, oder wir haben PC- und Konsolenversionen irgendwie miteinander gespielt. Irgendwie so, wir hatten das 50-50, glaube ich, aufgeteilt. Und die Primärfunktion von dem Ripper, die ist irgendwie gar nicht so präsent gewesen. Wir haben das Ding immer weggeschossen und dann war gut. Aber das Ding vor sich zu halten, das ist halt ultimativ gewesen, ne, um irgendwelche Viecher abzuwehren. Das war richtig geil. Ist einfach durchgegangen wie mit der Kettensäge.
Pulse Rifle kannst du zum Beispiel als Turret auf den Boden stellen, kann dir quasi assistieren währenddessen.
Wusste ich gar nicht mehr, okay. Na gut.
Ja, dann, die verwechsel ich immer. Es gibt die Force Gun und die Contact Gun.
Ihr kennt sie nicht.
Force Gun ist, glaube ich, das, wo du halt einfach so einen Blast rausschießt und die hat noch eine Proximity Mine. Und was ist
denn Contact? Das weiß ich auch noch.
Ah, Contact Gun war dann die BFG.
Okay.
Also da hast du kaum, die wirst du wahrscheinlich kaum benutzen, aber die schießt irgendwie so einen Strahl raus. 360 Degrees Contact Blast.
Die haben auf jeden Fall einen richtig guten Kniff beim Game Design gemacht, ne?
Und
einen
Flammenwerfer.
Der darf in keinem Spiel fehlen. Der gute Kniff oder der richtig gute Kniff in dem Spiel ist nicht unbedingt, dass das Gunplay sich gut anfühlt oder dass du halt die Gliedmaßen abtrennen musst, sondern wer auch immer besoffen auf die Idee gekommen ist, diese Stasis einzuführen, der hat einen Glücksgriff getätigt damit. Das, ich weiß nicht, ob die das sich vorher überlegt haben oder ob das ein Zufall gewesen ist, dass es rauskommt, aber du hast eine Funktion, wo du Objekte verlangsamen kannst.
Mhm.
Aber eigentlich ist es zeitlich verlangsamen, glaube ich, was du da machst. Also du frierst irgendwie die Zeit ein für die Objekte.
Ja, die bewegen sich halt langsamer. Wie?
Ja, aber wie ich darauf komme, ist, in dem einen Level checkst du es. Also du hast halt extra Energie, sage ich jetzt mal, ne? Diese Stasis, kannst du auch upgraden, dass du mehr davon kriegst. Und da gibt's so Türen, die halt schnell auf und zugehen, die dich eigentlich zerquetschen würden, wenn du durchgehst. Ja. Kannst du mal probieren, ne? Rennst du durch, kaputt. Na, machst du Stasis ran, ist langsam und hält halt für ein paar Sekunden, rennst du durch, wenn du nicht schnell genug bist, wieder tot. Ja. Und das ist cool, weil das kannst du auf die Gegner anwenden, dann sind ja die Gegner langsamer, also bewegen sich einfach sehr viel langsamer und du kannst dann ganz genüsslich zielen, abtrennen, den nächsten Stasis zielen, abtrennen, zwischendurch lädst du mal wieder deine Stasis irgendwo auf, weil es da so Terminals für gibt. Oder du sammelst es, glaube ich, auf. Es gibt auch noch Sauerstoffterminals, aber ist egal. Und dann gibt's ein Level, ich glaube Level 8 oder so im ersten Teil müsste das sein. Da ist die Regierung auf die Idee gekommen, dass irgendwas mit dieser Ishimura nicht stimmt und hat so ein Militärraumschiff dahin geschickt, was da mal aufräumen soll von den mit den Viechern da, ne? Die auf dem Raumschiff da rumlaufen. Und dann kommen so Militärfuzzis, die haben aber Stasis-Anzüge an. Und warum ich auf die Idee komme, dass das nicht irgendwie...
Das ist im zweiten Teil, glaube ich.
Nee, das ist im ersten Teil. Und, und, kannst du nachlesen. Warum ich jetzt auf die Idee komme, dass Stasis nichts langsamer macht, sondern die Zeit halt verändert, ist, die haben diese Stasis-Anzüge an und die bewegen sich sauschnell. Du kannst die eigentlich gar nicht kriegen. Ne? Und da musst du dann halt wiederum, was musst du machen? Musst du die mit Stasis irgendwie einfangen? Also du kannst die nicht treffen, weil die diese Stasis, also umgedrehte Stasis-Anzüge sozusagen anhaben. Und ich glaube, du musst dann wiederum Stasis auf die drauf machen, damit die sich normal schnell bewegen. Das war richtig cool. Also es war ein tolles Game-Design-Element, was dem ganzen normalen Spielprinzip vom Abballern, ne, Körperteile abtrennen und so nochmal einen oben raufgesetzt hat. Also da haben schon, wenn das kein Zufall war, richtig gute Leute dran gearbeitet an dem Spiel, die echt ein bisschen was davon verstanden haben. Und wenn man sich dafür interessiert, wie das Ganze so zustande gekommen ist, kann ich euch nur die YouTube-Serie War Stories empfehlen. Müsst ihr einfach mal eingeben, War Stories und dann Dead Space. Und da kann man dem Entwickler oder einem der Entwickler, der auch immer wieder prominent genannt wird. Ja,
also ich würde sagen, du denkst an Teil 2, weil in Teil 1 gibt es nur Necromorphs. Ich gucke gerade nach.
Es ist Teil 1. Ich weiß es, dass es Teil 1 ist. Mhm. Ich weiß genau, wie die Mission aussieht. Und ich weiß, dass ich damals Teil 2 überhaupt nicht gespielt habe. Das habe ich erst mit dir gespielt.
Mhm, ist klar.
Also kannst du dir Glenn Schofield, ne, bei War Stories, kann man sich anhören. Der ist halt, keine Ahnung, Hauptchefentwickler oder so von dem Spiel gewesen. Und der erzählt eine Menge, wie es bei der Entwicklung halt abgelaufen ist. Und jetzt natürlich kommen wir zu dieser famous Tentakel-Szene. Die wird auch sehr viel besprochen bei dieser War Stories-Episode. Da kann ja Tobi noch mal erzählen, damit ich ihn hier auf seinen Recherchen über die Levels rausreiße und selber noch mal nachgucken kann, was das für eine Tentakel-Szene ist in dem Spiel und warum die so unterhaltsam ist.
Was war die Frage?
Die Tentakel-Szene, ob dir die auch so gut im Kopf geblieben ist.
Ja, es gibt immer wieder Szenen, ich glaube, war das auch beim ersten Teil schon mit diesen Gattern, die du dann schießen musst? Ja, ich glaube, das kam da auch schon vor, wo du in den Weltraum rausgesaugt wirst. Ja, also sagen wir es mal so, es gibt immer wieder Szenen, wo dich irgendwas greift und du musst halt ganz schnell reagieren und es ist kein Quicktime-Event, glücklicherweise, in dem Sinne, aber du musst tatsächlich etwas machen, nämlich auf irgendwas schießen, um halt nicht zu sterben, was dich halt kurz unter Druck setzt. Aber wenn du das halt einmal weißt, was du machen musst, dann ist es relativ einfach, setzt dich auf jeden Fall unter Druck kurzzeitig und du kannst es auch failen, wenn du nicht so gut zielen kannst, je nachdem, welche Waffe du gerade hast, also... Das mit der Waffe kann ganz schön haarig werden, wenn du nicht die richtige dabei hast.
Das ist halt super intensiv, diese Szene, weil du rechnest halt nicht damit. Ne? Der Schofield in diesem Interview sagt halt, die wollten halt so ein Ding drin haben mit dieser Tentakel. Ne? Also du läufst einen Gang lang und da kommt auf einmal so ein langer, fleischiger Arm, der dich packt und der dich durch die Gänge durchschleift und du hast eine bestimmte Menge an Zeit zur Verfügung und ansonsten schleift dir das Ding raus und bringt dich um, zerflattert dich, keine Ahnung was.
Ja.
Und an sich ist es ja nichts Besonderes, wenn es ein Quicktime-Event wäre. Aber warum auch immer, haben die den Anspruch gehabt, das nicht als Quicktime-Event zu machen, weil das wäre ja dann geskriptet, sondern die wollten etwas Ungeskriptetes haben, mehr oder weniger. Ja. Und wenn man jetzt den Unterschied nicht weiß, ist so bei einer geskripteten Szene im Gegensatz zu einer ungeskripteten Szene ist, läuft halt immer gleich ab einer geskripteten Szene und die kannst du halt auch, egal von welcher Position eigentlich auslösen, im Grunde ist ein unsichtbarer Block in einem Level verteilt. Sobald du diesen Block berührst, wird dir diese geskriptete Szene abgespielt und mehr oder weniger immer aus der gleichen Perspektive auch. Ne? Prominentestes Beispiel dafür war damals das Return to Castle Wolfenstein. Da war so geskriptet, oder Half-Life, weiß ich nicht was, 2, 1. Da wurde halt exzessiver Gebrauch gemacht von geskripteten Szenen, weil die dann schon dir ein bisschen was mitgeben. Ne? Die bringen dich halt immersiver ins Spiel mit rein. Und warum die das jetzt da nicht machen wollten, sei mal so dahingestellt. Ne? Das war deren eigener Anspruch. Aber er meinte, das war fast in dem Spiel der Punkt, wo sie aufgeben mussten. Dass sie das nicht hinbekommen hätten, dass das Spiel kaputt macht. Denn diese Tentakel soll so dynamisch sein, als dass sie, je nachdem, wie du in diesen Gang reinkommst, darauf reagiert. Die soll unter anderem auch nicht nur immer das rechte Bein umgreifen, sondern auch mal das linke Bein umgreifen und sonst was. Die muss also auf dein Spielpacing und so eingehen und die muss darauf reagieren, wie du die anschießt und so weiter. Also unglaublich anspruchsvoll. Ich glaube, also keiner der Spieler hat das gemerkt, bis dieses Interview rausgekommen ist. Das ist halt so schade dabei. Denn es hätte halt auch mit einer geskripteten Szene, hätte es halt auch vollkommen ausgereicht. Beziehungsweise so eine Quicktime-Event, das hätte vollkommen ausgereicht. Aber sie haben es halt overachieved, ne? So overengineered vielleicht, kann man auch sagen. Bis ins geht nicht mehr. Ich weiß nicht, ne? Ob es das hätte sein müssen. Es ist eine nette Szene, die ist auch irgendwo so ein bisschen im Gedächtnis geblieben. Aber, naja. Er hätte nicht sein müssen, ne? So, und um dir das nochmal wegzunehmen, es ist Kapitel 8 im ersten Spiel, okay. Nennt sich Search and Rescue, Make Contact with the USM Valor. Das ist die andockt an die Ishimura, die USM Valor. Und die Soldaten werden leider auch sofort von den Necromorphs irgendwie überwältigt. Und die Soldaten, das sind ja die Viecher, die sich super schnell dann bewegen können. Du weißt überhaupt gar nicht, was musst du machen.
Ach, die, ja, okay, ja.
Ne? Und die haben halt diese Stasis-Anzüge an. Okay. Und die sind für dich halt unendlich schnell und so muss es, deswegen habe ich mir immer erklärt, diese Stasis funktioniert halt so, dass du für den du da gerade anbummst mit der Stasis, läuft halt die Zeit einfach nur langsam ab. Und so wäre es dann für dich, weil die anderen diese Stasis-Anzüge anhaben.
Mit dem,
wie auch immer,
minimalen Verständnis davon hätte ich halt gedacht, Stasis wie einfach ein Kraftfeld, was eben die Kräfte, die da gerade wirken, mindert. Und dementsprechend, wenn es ist halt wie unter Wasser, wenn du da versuchst, dagegen zu gehen, bewegst du dich halt langsam, weil du viel mehr Kraft brauchst oder es gibt keine, nicht dieselben, du veränderst quasi die Gesetze der Trägheit und was weiß ich was, die ganze Gravitation und was da wirkt. Irgendwie so hatte ich das verstanden, aber.
Ja, ist ja nicht anders. Interessant ist es halt, dass wenn du es selber beobachtest, also weil die Soldaten halt diese Stasis-Anzüge anhaben, dass für dich alles andere real in normaler Geschwindigkeit abläuft, bloß die Typen sind halt x-mal so schnell. Ich fand das einfach interessant. Ja. Vielleicht bilde ich mir auch zu viel darauf ein, aber ich fand die Idee von der Stasis halt schon sehr cool. Also die haben das nett gelöst einfach.
Dass das irgendwas mit Stase-Anzügen zu tun hat, habe ich überhaupt nicht im Kopf, ehrlich gesagt. Deswegen weiß ich gar nicht, was du meinst. Ich dachte einfach, die sind verdammt schnell und das war's.
Nee, die haben auch diese Stasis-Anzüge, also die haben diese Stasis-Technologie bloß halt umgedreht, dass nichts langsamer wird für die, sondern die halt richtig schnell sind, beziehungsweise alles andere langsamer abläuft. Also so permanent die Welt für die in Stase ist.
Da macht das Wort Stase halt dann irgendwie keinen Sinn mehr, weil das ist halt so eine Art Feld. Naja, egal.
Whatever, ja. Genau, so, sorry, okay, das ist bei dem Spiel nicht wichtig. Okay.
Was ich noch die ganze Zeit erwähnen wollte, ist halt dieses Upgrade-System, weil das eigentlich ganz cool ist, dass du da wie so ein Mini-Sphere-Grid von Final Fantasy hattest, wo du Stück für Stück halt die Nodes freischalten musst, ne? Und weißt du, was ich meine?
Ja. Ja, klar.
Genau, also du hattest einfach so ein Brett mit verschiedenen Punkten. Es ist viel, viel simpler, ne?
Das ist wirklich die Mini-Mini-Version davon.
Ja, vielleicht so 20 von diesen Markern, die du freischalten kannst. Und dann musst du halt gucken, will ich jetzt gerade mehr Damage, mehr Ammo, schnelleren Reload oder so.
Außer du spielst das Spiel so, wie wir das gespielt haben. Du sammelst alles auf, verkaufst alles, sammelst alles Geld, dann kannst du mehr oder weniger auch alles dir kaufen. Also von diesen Nodes und kannst dich halt überkrass machen.
Ja, also ich würde sagen, du kannst im Standardspiel kannst du vielleicht so 4 Waffen maximal komplett aufleveln.
Ach so, ja, die Waffen, da haben wir uns ja nur auf eine konzentriert, ne? Aber wir haben den Anzug so ausgebaut, wie er sein müsste, also genau, volle Health und
Du kannst den Anzug halt quasi, Rüstung und Health und sowas kannst du ausbauen. Du kannst Stase und
Sauerstoff
und sowas alles kannst du ausbauen, ja. Und über Dings haben wir noch gar nicht gesprochen, über die Telekinese. Das ist ja auch ein Modul, was du bekommst. Und das ist einer, also Telekinese und Stase sind die zwei Sachen, die du nutzt, um mehr oder weniger dich zu erwehren, aber auch Rätsel zu lösen, die ja dann auftauchen im Spiel.
Telekinese?
Naja, ja klar. Ja? Das ist das, was mit deiner Hand quasi so hin und her. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es heißt Telekinese im Spiel, dass du Sachen bewegen kannst dann.
Echt?
Das weißt du ja, aber okay, noch.
Wenn du meinst, das
ich mein,
ist, kann durchaus sein.
Du kannst deine Sachen aufheben und die auf, zum Beispiel Explosivfässer aufheben und die auf die Gegner schmeißen und sowas. Und du kannst Sachen aus dem Weg räumen. Es ist Telekinese
faktisch, aber ich hätte immer gedacht, dass das irgendeinen technischen Hintergrund hat.
Ich glaube, es heißt kein Kinesis oder sowas im Spiel.
Ah, okay.
Nicht Telekinesis, aber Kinesis. Also, es ist auch ein Modul an deinem Anzug, okay, mit dem du halt einfach Masse bewegen kannst.
Ja, klar, dass du das kannst, okay, aber ich wusste gar nicht mehr, also ich habe nie mir darüber Gedanken gemacht, dass das auch einen Fachbegriff hat, aber es muss ja einen haben, wenn du das ausbauen kannst.
Es heißt, glaube ich, Kinesis im Spiel, okay, aber ich denke halt an Telekinesis, weil das ist dann die psychisch gesteuerte Variante so. Genau, also wie gesagt, da kannst du eigentlich alles aufheben, du kannst sogar die Gliedmaßen von den Gegnern, die ja meistens irgendwelche Stacheln sind oder Sicheln oder was auch immer, benutzen und die gegeneinander feuern. Das kannst du machen oder halt, wie gesagt, Explosivfässer und was weiß ich was, alles, was da so rumliegt, auf die schmeißen. Und oftmals musst du irgendwelche Maschinen damit bewegen und irgendwas auslösen, irgendwelche Rätsel damit.
Aber die Rätsel sind ja nie besonders schwer gewesen, hat mich halt auch eher dann an Resident Evil erinnert, ne?
Ja, ja, es ist schmal gehalten. Also es ist,
schmal, ja.
Ja, es zieht dich nicht zu sehr raus aus der Action, sagen wir es mal so.
Ja.
Ja, ich glaube, dann gameplay-mäßig haben wir soweit alles abgefrühstückt. Ja, also insgesamt, ja, ne, es hat sehr viele Sachen von anderen Spielen genommen, bewusst oder unbewusst. Also auf jeden Fall sehr viele Elemente vereint, aber dann auch wieder viele coole Gimmicks so mit reingemixt, ne? Also, wie wir schon anfangs gesagt haben. Und insgesamt ist halt ein echt cooles Spiel immer noch. Und würde definitiv sagen, ja.
Also das hat viele Sachen perfektioniert, die vorher oder bis zu dem Zeitpunkt perfektioniert, die halt vorher in anderen Spielen aufgetaucht sind. Fand ich halt schon, ne? Also, oder konsequent weitergeführt ist vielleicht auch eher so der Begriff. Also Resident Evil 4, es ist halt einfach zu sagen, es ist wie Resident Evil 4, aber Resident Evil 4 hat ja auch ein Genre definiert. Ne? Also so wie Resident Evil 1 so Third-Person-Survival-Horror etabliert hat, unzugänglich war für viele Spieler, weil die Steuerung halt ungewöhnlich komplex war, ne, oder ungewöhnlich schwerfällig durch die Tank-Controls, kennt ja heute jeder den Begriff, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, ohne Analog-Sticks halt sowas zu spielen. Hat's ja Resident Evil 4 anders gemacht, weil es das Control-Scheme halt überarbeitet hat und das Setting halt aufgeweicht hat, ne, und dadurch halt sehr viel etabliert hat. Ja. Und viele Spiele sind von der Basis, oder kannst du von der Basis her, also Third-Person-Shooter gerade, kannst du von der Basis her runterbrechen auf den Resident Evil 4, weil es da eben mehr oder weniger so zum ersten Mal aufgetreten ist, dass es halt cool war und Spaß gemacht hat.
Was man vielleicht noch erwähnen müsste, ist, dass es von Resident Evil vor allem, also die Perspektive, aber auch wenn du anlegen musst mit der Waffe, ne, du kannst dich da zwar in Dead Space, kannst du dich weiter bewegen, das ist nicht so hart geregelt wie bei Resident Evil 4, was ja noch auf einer Konsole rauskam mit keinem vernünftigen zweiten Analogstick, aber mit diesem blöden C-Stick. Also haben sie eher noch dran festgehalten, dass du dich nicht bewegen kannst, während du zielst. Also es hat auch natürlich mehr Dramatik in die Kämpfe gebracht und so alles. Aber nee, bei Dead Space kannst du dich bewegen, aber du musst, um vernünftig treffen zu können, ne,
musst du eben anlegen.
Ja, musst du anlegen. Genau. Es gibt auch Waffen, die kannst du so benutzen, ohne anlegen zu müssen, glaube ich.
Ja, das ist Kreissägen-Dings, der Ripper, den zum Beispiel. Ich glaube, also das war auch das Problem, dass du immer angelegt haben und immer das Ding weggeschossen haben. Und ohne Anlegen dreht sich das Ding dann.
Ja, irgend sowas, ich weiß es nicht mehr, aber ja, sowas, also bei manchen musst du jetzt nicht explizit zielen, eben diese Force Gun und so, die ballert halt einfach vor dir weg. Genau.
Aber, ja, es, ist aber halt, das, es ist halt interessant, finde ich, dass Resident Evil 4 so viel Grundsteine gelegt hat, aber es ist halt wieder diese, der technische Fortschritt, ne, der GameCube-Controller in dem Fall, hat es halt ermöglicht, ein anderes, also das hätten sie auch auf der PlayStation 2 halt hinbekommen, ne, mit, oder PlayStation 1 auch schon, wenn du da zwei Analog-Sticks hast und so. Aber es ist halt der Zeitpunkt gewesen, die Technik hat funktioniert, ne, Third-Person-Perspektive, große Areale und so. Dann ist Resident Evil 4 halt rausgekommen und war halt wegweisend für viele nachfolgende Spiele. Also ja, wird, das taucht halt immer wieder auf, wenn wir über Sachen reden. Ist es so wie, oder ist es so wie, dann kommt sehr oft Resident Evil 4 zustande. So wie Gears of War, sagst du halt, hat dieses Duck-and-Cover-Shoot erfunden. Da gab's auch vorher ein anderes Spiel, wie hieß der Scheiß, Kill Switch oder irgend so ein Krams. Das hat aber niemand gespielt. Es hat niemand gespielt, das Spiel. Es interessiert halt niemanden. So Alien-Zeugs hier, ne? Von wegen Ego-Shooter. Dementsprechend ist Gears of War halt der Erfinder des Duck-and-Cover-Shoots oder Resident Evil 4 halt der Vorreiter für moderne Third-Person-Shooter.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Warum reden wir eigentlich über Dead Space? Also wie sind wir drauf gekommen? Wir sind drauf gekommen, weil ein spiritueller Nachfolger als auch ein richtiger Nachfolger angekündigt wurden. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob beide im gleichen Zeitrahmen, aber ich meine, beide sollen, nee, gar nicht, das eine kommt Ende diesen Jahres sogar raus. Ja. Callisto Protocol, ich glaube im November. Wir sind jetzt hier 2022 gerade, ne? Für irgendwelche Leute, die das in 2025 hören. Hallo, Zukunft! und das reguläre Dead Space Remake, also mit dem Namen, das kommt aversiert 2023 raus. Und das ist halt der richtige Zeitpunkt, um darüber zu reden. Weil das Interessante ist, der Glenn Schofield, der, dem gehört das Spiel nicht, ne? Die haben das wahrscheinlich damals an EA, weil EA das gepublished hat, haben die irgendwie die Marke da gekauft oder weiß ich nicht was. Die haben das ja auch ausgegeben. Ich glaube, Schofield war auch nicht mehr am dritten Teil oder so beteiligt. Ich weiß nicht mal, ob er sogar am zweiten Teil beteiligt war. Aber so typisch EA-Dick-Move-mäßig, so, was haben wir denn noch für IPs rumlegen? Was ist langsam wieder reif geworden? Haben in ihre Reifekammer reingeguckt. Tony Hawk, nein. Achso, das ist eben ein anderer Publisher gewesen. Ja, Activision, glaube ich. Da hinten, da ist schon was sehr reif, schimmelig. Dead Space, das können wir doch mal wieder aus dem Regal rausholen. Haben sie die Schimmelkraste, haben sie so abgekratzt? So? Dead Space 3, Ignition und die ganzen Movies darüber und die Story. Einmal runtergekratzt, so, könnte lecker werden. Ne? Und haben dann halt ein Remake angekündigt. Und der Schofield selber, also ich habe noch nicht mir viel angeguckt über Callisto Protocol, aber ich habe mir den mal auf Wikipedia, ich weiß nicht, ob ihr die Seite kennt, Glenn Schofield mal eingegeben. Ganz was Feines im Internet, wikipedia.com. Und der hat schon 1991 angefangen, Spiele zu machen, nämlich Barbie Gamer Girl war sein erstes Spiel. Und wer damit hausieren geht, dass er sein erstes Spiel 91 als Art Director oder Lead Artist Barbie Gamer Girl war, der kann eigentlich nur ein cooler Dude sein. Ich guck mal, ob wir dem noch irgendwas Richtiges zu verdanken haben.
Ja, hast du übrigens gesehen. Also es gab ja noch Michael Condry, die haben zusammen das Sledgehammer Games Studio gegründet.
Ja.
Das gemacht habe. Und der ist jetzt in den Call of Duty Minen bei Activision verschwunden. Anscheinend. Ja.
Ich guck mal, Gex hat er zum Beispiel gemacht, der Schofield. Hm. Gex Enter the Gecko. Wer kennt ihn nicht? Soul Reaver. Special Thanks. Okay. Hat er nicht wirklich was mit zu tun gehabt? Hat nur gesagt so, ja, was ist, wenn die Kameraperspektive auf Third Person macht? ich guck noch mal. Soul Reaver 2, auch Special Thanks, natürlich. Legacy of Care. Also er hat From Russia. Ach, der ist Executive Producer bei dem From Russia with Love James Bond Spiel gewesen. Ziemlich cool. Das war ja eines der besseren James Bond Games. Ja, tatsächlich, er hat nur bei Teil 1 mitgemacht und Dead Space Extraction. Das ist ja dieser Rails-Shooter. Ja, und danach irgendwie Call of Duty Minen, wie sein Kollege. Ja. Also,
man muss halt dazu sagen, das ist halt ein Dolchstoß vom Feinsten, weil EA hat Dead Space selber durch Marketing-Entscheidung oder ne, typische C-Level-Entscheidung, sag ich mal, oder was auch immer, Marketing-Entscheidung in den Boden gestampft. Einfach, ja, weil sie Teil 3 unbedingt zum Microtransaction-Game vor dem Herrn machen wollten. Weil es funktioniert ja nie so, dass, oh, wir machen jetzt eine neue Marke und hauen da die ganze Scheiße rein, die wir vermarkten wollen. Das Nein, wir müssen natürlich eine vorhandene IP nehmen und das da alles draufkleben und die damit völlig ruinieren. Ja. Das macht null Sinn für mich, aber was soll's. Und haben quasi das Studio geschlossen einfach, dass die Sachen gemacht haben, weil sie selber zu dumm waren. Und die Serie ruiniert haben. Und der Schofield hat jetzt, ist jetzt quasi zur Konkurrenz gegangen und hat versucht, da sein eigenes Ding mal da zu machen oder daran anzuknüpfen. Und dann entscheidet EA wahrscheinlich so aus Trotz heraus, ja, nee, jetzt machen wir noch ein Remake von Teil 1. Nachdem sie das Studio geschlossen hatten, was das einfach hätte machen können.
So ganz langsam mit dem Messer halt in den Rücken und dann durch die Lunge. So. Da hast du es, Glenn.
Unfassbar. Also.
Fuck you, ne? Ja, also, schade auf der einen Seite, aber ganz ehrlich, drauf geschissen. Vielleicht haben die ja Glück bei EA und das Remake wird gut. Aber ich würde mein Geld, wenn ich setzen müsste, würde ich wahrscheinlich eher auf Callisto Protocol setzen, weil der Schofield halt entscheidend für die Umsetzung von dem Spiel ist und der war auch entscheidend für die Umsetzung von dem originalen Dead Space 1.
Es sind ja auch zwei unterschiedliche Sachen. Ich meine, bei dem einen willst du halt einfach nur nochmal dasselbe haben, aber Callisto Protocol wird dann ja hoffentlich mehr bieten, also noch mehr Ideen, noch mehr coole neue Sachen.
Und vielleicht ja nicht, also es muss ja nicht alles super neu sein, es muss nur refined sein, ne? Und ja, jetzt sind halt noch mal 12, 14 Jahre Erfahrung, die er oben raufpacken kann. Der Typ ist halt schon cool, ne? Guckt euch dieses Interview an. Der ist mit Herzblut dabei gewesen, der hat keinen Schwachsinn gelabert, ne? Also so ein typischer kreativer Entwicklertyp, der weiß, was er leisten kann. Also so ein bisschen wie David Jaffe. Ich weiß nicht, kennst du David Jaffe? Mm. Hab ich von dem schon mal erzählt, den God of War 1? God of War, ja.
Ich habe doch damals von God of War 2, da war eine DVD dabei, wo die wirklich behind the scenes gezeigt haben aus dem Studio.
Ja.
Wie die da so ein bisschen feiern und aber auch wirklich so diese Konferenzen mit den Game Designern, wo sie den Producern so das vorgezeigt haben und die dann ihre Kommentare abgegeben. Also es war wirklich ungeschnitten. Es war halt wirklich so, wie es da aussah und wie die diese, das war so gut. Das war eines der besten Tools, um mal rauszufinden, wie sieht eigentlich so eine Konferenz zwischen den Abteilungen aus und wie wird da miteinander gesprochen. Das war wirklich faszinierend.
Ich fand das halt auch immer toll, ne? Also es gibt ja nicht so viele nicht schwachsinn labernde Charaktere. Ne? Wenn du das auch da wieder kategorisieren müsstest, da hast du so einen Schofield auf der einen Seite, so ein David Jaffe, der ist ein bisschen schon Marketing-Gelaber. Dann hattest du damals noch Cliffy B.
Wurde, ne? Der Jaffe nicht auch schon gecancelt oder so? Der hat, glaube ich, auch irgendwas von sich gegeben. Ich weiß es nicht.
Kann sein, aber das kannst du ja alles nicht nachvollziehen. Aber Cliffy B. hattest du damals noch, ne? War ja auch ein sehr sympathischer Typ, der God of War 1 Game Designer. Ja. Ich weiß gar nicht, was macht der eigentlich inzwischen, Cliffy B.?
Der hat sich zuletzt richtig noch mal in die Nesseln gesetzt mit diesem komischen Multiplayer-Shooter, den er starten wollte, der aber von vorne, also er hat ein Projekt, das den Bach runtergegangen ist und dann hat er so versucht, noch kurzfristig einen Schnellschuss zu machen und noch ein anderes zu launchen, was aber gar keine Substanz hatte und auch völlig bahngegangen ist.
Ich meine auch, ich wüsste, welches es ist.
Lawbreakers. Und jetzt hat er sich, glaube ich, zurück... Hä?
Lawbreakers? Richtig,
das ja, war genau, das war richtig gut und dann, anscheinend, und dann aber ist Radical gefloppt. Heights. Ja. Genau, und dann haben sie so ein anderes Ding schnell nachgeschoben und gehofft, dass es sich irgendwie trägt, aber war alles nix. Und dann hat es sich, glaube ich, zurückgezogen.
Also, das Interessante bei dem Cliffy B. war halt, er ist selber, also hier steht auch, dass er Jazz Jackrabbit gemacht hätte.
Ja.
Wusste ich gar nicht. Ich dachte, ich hätte jetzt da angesetzt, dass er eigentlich Maps gebaut hat für Unreal Tournament und dass er dadurch halt groß geworden ist. Aber anscheinend hat er Jazz Jackrabbit gemacht. Okay, ja, krass.
Gears of War.
Ja, dann natürlich Gears of War. Das ist mir ja klar, dass er für Gears of War zuständig war. Immer ein sehr sympathischer Typ gewesen und du hast halt auch gemerkt, dass er einen guten Background hatte, weil er wusste, was er erzählt. Der ist dann auch eher so die Marketingrichtung halt abgedriftet und hat eher nur Scheiße erzählt. Und ganz extrem, ne, von ganz glaubhaft, wie der Schofield von mir aus, Dann weiter David Jaffe, da hast du Cliffy B. Und ganz auf der anderen Seite ist halt so ein Peter Molyneux. Der hat halt gar keiner. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, was Peter Molyneux kann, außer Populus machen. Weil danach hat er eigentlich nur noch Scheiße geredet. Vielleicht noch
Dungeon Keeper. Bei dem ging einfach die Kurve noch viel schneller in die Richtung. Ja, das war der leider, Unterschied.
Ne? Also ich glaube, bei Dungeon Keeper, da gibt's ja auch so viele Geschichten, wie das entstanden ist, ne, dass sie das eigentlich bei ihm zu Hause entwickelt haben, weil auch da der Publisher eigentlich ein ganz anderes Spiel draus machen wollte und die haben das einfach durchgezogen. Es wäre schön, wenn das alles so stimmt. Vielleicht ist es auch so, aber also seit Fable und Black and White und so, der hat eigentlich nur noch Müll geredet. Und hat er auch mal zugegeben, dass er einfach irgendwas erzählt hat, um die Reporter halt glücklich zu machen. Ja. Nein, er ist auf die Dark Side gewechselt.
Das ist wie George Lucas. Also, der hatte mal gute Ideen, weil er aber auch halt mit sehr vielen Leuten kooperiert hat, die ihm einfach gesagt haben, wenn er Scheiße erzählt hat und scheiß Ideen hatte. Und dann hat das alles zusammen harmoniert und funktioniert. Aber wenn du diese ganzen Ausgleichsgewichte wegnimmst und du dich halt selber so mit so viel Wichtigkeit hochpumpst und nicht gar nicht mehr wahrscheinlich zuhörst, das, was die anderen dir sagen, dann kommt halt nur noch Mist dabei raus. Und so ist das dann halt da auch.
Jedenfalls, ich würde ja darauf hinaus, dass ich dem Schofield schon eher was zutraue. So, und wenn der schwärmt und wenn der erzählt, ne, was sie so vorhaben.
Zum Beispiel, dass sie permanent crunchen bei Callisto Protocol.
Ja, haben wir ja schon mal kurz angeschnitten. Das ist scheiße. Und das ist sicherlich nicht sinnvoll, das so zu machen. Und der Hintergrund ist ja immer Geld. Das ist immer Geld. Der Hintergrund ist ja nicht, dass die irgendwie das absichtlich machen würden, weil sie es geil finden oder dass es irgendwie zur...
Was er halt behauptet hat, das ist es halt, ne?
Ja, okay. Dann ist es schon scheiße. Aber das ist ja so die... Also Spieleentwicklung ist immer russisch Roulette. So, muss es vielleicht erstmal anders als reguläre Softwareentwicklung. Weil bei der Spieleentwicklung hast du keinen Indikator dafür, ob das Produkt, was du am Ende entwickelst, sich verkauft, weil du nicht weißt, ob es Spaß macht. Es gibt keine Formel dafür, ob irgendwas Spaß macht.
Genau wie beim echten russischen Roulette.
Ja, und beim russischen Roulette.
Du drückst ab und
entweder weißt nicht, ob
du stirbst
Spaß
nicht
macht.
Oder du stirbst.
Vielleicht ist aber das Verhältnis da genau das gleiche wie beim russisch Roulette. Ne? Von mir aus hast du die
Ich weiß, was du sagen willst.
Ich will ja nur auf die Analogie hinaus. Du hast eine Chance von 1 zu 6, wenn du es mal hochdrehst, oder 1 zu 8 oder was auch immer, wie viel Kugeln da in so einem Lauf drin sind. Die ist nicht besonders groß, dass das Spiel, was du am Ende rausbringst, egal wie viel Erfahrung du hast, egal wie viel Geld du hast und egal wie viel Zeit du reinsteckst, dass es am Ende erfolgreich wird. Und wenn du diese drei Faktoren reinnimmst, Geld, Zeit und Erfahrung, hast du bei allen Firmen außer Blizzard, hast du diese drei Faktoren nicht. Ne? Das ist good, fast, cheap, mehr oder weniger. Und deswegen kommen alle Studios, die irgendwie fremdfinanziert sind und nicht unendlich viel Zeit haben, kommen irgendwann an den Punkt an, dass sie ihr Spiel auch mal veröffentlichen müssen, an dem sie schon x Jahre arbeiten, weil denen sonst das Geld ausgeht. Und dann ist halt die Crunch. Da kannst du dich halt entscheiden. Bringst du ein Spiel raus, was unfertig ist? Oder zwingst du die Leute dazu, noch mal eine Woche lang in die Minen zu gehen? Oder du machst sogar beides. Cyberpunk, ich spreche über dich.
Ja.
Schlechte Entscheidung, ne? Und ich sehe hier schon wieder bei Callisto Protocol, ich sehe hier schon wieder, warum die crunchen. Ich gucke nur auf die Webseite von Wikipedia und da steht Developers, ne? Striking Distance Studios, Publishers, Crafton, von mir aus. Dann hast du den Director, Glenn Schofield, Engine, Unreal Engine 4, Daumen nach oben, okay. Release, 2. Dezember 2022, Survival Horror Singleplayer, Plattforms. Jetzt geht's los. Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und S. Da siehst du, das ist das Problem.
Würde ich jetzt nicht behaupten. Ich glaube, das Problem ist eher in dem Fall, dass sie einfach vor dem Dead Space Remake zwangsläufig releasen müssen, weil sonst ist das Projekt tot.
Nee, das Problem ist Xbox One. Hundertprozentig. Für eine Konsole von 2013 zu entwickeln, mit der Unreal Engine 4 auf dem heutigen Stand, das bricht dir das Genick. Das ist scheiße. Du musst bedenken, dass die Xbox One, wie nennt der John die VCR, glaube ich? So nennen sie die bei John, ne? Dass das halt eine Konsole ist, die noch einen langsameren Chip hat als alle anderen Nachfolge-Iterationen, die rausgekommen sind.
Yeah.
Langsame Festplatte ist schlechter als eine PlayStation 4. Dieses Ding bricht dir das Genick, wenn du dafür entwickeln musst, mit dem heutigen technischen Standard. Das ist einfach scheiße. Das ist, als ob du für ein NES entwickeln müsstest, so vom Scope her. Das ist einfach kacke, das Ding. Aber ich weiß, warum sie es machen müssen, weil es sonst nicht wirtschaftlich ist. Wer will das dann kaufen?
Ja, aber das machen ja
Leute,
immer noch
Xbox
sehr
ja,
viele.
Es ist aber scheiße, wenn du halt nicht für, also unendlich viel Geld mehr oder weniger hast, ne, dass du dir das erlauben kannst, so ein Ding halt dafür gut rauszubringen. Die Unreal Engine 4 ist auch toll. Die haben auch tolle Tools an der Backe, aber du musst halt alles nochmal anpassen für die scheiß erste Generations Xbox One. Das ist halt kacke, das Ding. Das wird ein Faktor sein, warum die crunchen müssen. Wenn sie sich so einen definitiven Zeitpunkt wie den 2. Dezember ausgesucht haben. Reicht nicht Dezember von mir aus? Ja, die wollen das Weihnachtsgeschäft natürlich irgendwie noch mitnehmen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das sicherlich ein entscheidender Faktor ist, den du aber auch wahrscheinlich nicht umgehen kannst. wenn du das Spiel nur für Windows, PlayStation 5 und Xbox Series X und S entwickeln würdest, da gehen dir ziemlich viele Verkaufszahlen flöten. Weil keiner die neuen Konsolen hat, selbst 2 Jahre nach Release.
Ja, eben.
Voll krass, ne? Also, gruseliger Ausflug zu Callisto Protocol. Kannst du irgendwas über das Spiel sagen? Hast du dir schon was davon angeguckt?
Nee, wie gesagt, ich weiß nur, dass sie den Gore-Faktor nochmal ordentlich hochdrehen wollen. Das finde ich tatsächlich auch eine gute Überleitung zum zweiten Dead Space-Spiel.
Ja.
Weil da ist mir, ohne Witz, selbst nachdem wir das nochmal durchgespielt haben, am meisten im Gedächtnis geblieben sind mir die ersten 5 Minuten von dem Spiel. Ehrlich gesagt, weil du wachst auf, oder zumindest ich glaube, das ist die erste Szene im Spiel, wo du aufwachst und du weißt nicht, wo du bist in irgendeinem Operationstisch. Und
ja,
irgendwie die Hölle bricht los um dich herum und die
Necromorphs greifen an.
Und dann kommt dieser Wissenschaftler und quasi schüttelt dich so, ne, und will dir irgendwas sagen, und währenddessen kommt so ein Necromorph von hinten und wandelt den quasi um, ne? Also da kommt so ein Vieh und piekst dir in den Kopf, in die Stirn, und infiziert dich quasi. Und dann siehst du halt, wie der Typ langsam quasi vor deinen Augen stirbt, mehr oder weniger, ne? Und dann sich dann so auseinanderfaltet, sein ganzes Gesicht, zu so einem Necromorph. Das ist so krass. Also diese Szene ist so gut.
Krassen Szenen mangelt es dem zweiten Teil überhaupt nicht. Ich muss gerade daran denken, wo du OP gesagt hast, dass es ja irgendwann diese Szene gibt, wo du dir dein Auge lasern musst oder irgendwie sowas.
Ja, du musst dir irgendwas aus dem Auge entfernen. Da ist ein Chip drin oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht mehr.
Das war so krass.
Ja.
Also Brutalität, yo.
Hammer. Ja, die 2 Szenen, würde ich sagen. Aber ganz ehrlich, ansonsten weiß ich von dem Spiel wieder nichts mehr. Und ich habe es ja jetzt schon erst wieder durchgespielt.
Ja, ich bin so froh, dass du das sagst. Ich bin die ganze Zeit so, scheiße, Teil 2, was war noch mal in Teil 2? Der hat irgendwie auf einer Station gespielt, anstatt auf dem Raumschiff.
Also am Anfang wirst du, also anscheinend bist du zurückgekehrt von dem Ganzen und bist noch am Leben.
Genau.
Außerdem
haben also das Ende haben die geschnitten.
Kann plötzlich reden. Ja. Das sind die 2 Sachen, die du am Anfang weißt. Und du bist seine Frau hat er nicht gefunden.
In Sanatorium oder so bist du, ne?
Nee, ich glaube, das fängt tatsächlich damit an, dass er, ach Gott, ja, wie gesagt, es ist echt schwierig, sich dran zu erinnern. Ich glaube, er ist in so einem Apartment und kann irgendwie noch nicht loslassen, merkst du. Und er wurde untersucht zwischendurch, ne? Also sie haben Tests an ihm gemacht und alles Mögliche.
Naja, okay.
Und ich bin ziemlich sicher, oder ist das der dritte Teil schon?
Nee, du bist im zweiten Teil, bist du am Anfang, also das ist ein Krankenhaus, wo du, hast ja schon gesagt, ne? Erste Szene. Ich glaube, das ist ein Irrenhaus oder sowas, oder keine Ahnung.
Ja, ich verwechsel das mit dem dritten, wo sie ihn dann rekrutieren und du gleich am Anfang wie so einen Straßenkampf machen musst, ne? Das ist irgendwie, das ist der dritte. Ach, es ist so schwierig, sich daran zu erinnern, ehrlich gesagt.
Aber ist ja auch nicht wild. Vielleicht kann man es gut zusammenfassen, indem man sagt, dass der zweite Teil more of the same ist vom ersten Teil.
Ja.
Denn so sehr großartig unterschieden haben sich die Spiele ja überhaupt nicht. Du hast viele Viecher, die aus dem ersten Teil vorhanden sind, die hast du im zweiten Teil wieder. Du bist nicht mehr auf dem Raumschiff, sondern du bist auf einer Raumstation im zweiten Teil. Aber das merkst du ja nicht, weil das Raumschiff im ersten Teil ist so groß wie eine Raumstation. Sogar wesentlich größer. was war denn noch im zweiten Teil so besonders?
Ja,
ich überlege gerade, wir haben das ja wirklich durchgespielt und wie gesagt, erst vor 1,5 Jahren.
Also ja, er ist in Behandlung auf jeden Fall am Anfang, nach den Vorkommnissen. Ich versuche gerade durchzuskippen.
Ja, ist gut. Ist richtig gut, dass wir uns, wann haben wir uns gut vorbereitet auf den Podcast? Mehr als auf den ersten Teil.
Nee, das war mir auch bewusst, dass ich mich nicht dran erinnern können werde, aber das ist ja, das wollte ich für den Podcast auch haben, weil genau so ist Dead Space 2 für mich. Es ist beeindruckender, technisch, und also alles eigentlich auf 11 gestellt, ne, statt 10 nochmal. Es sieht geil aus.
To 11.
Ja, und spielt sich auch flüssiger und alles, aber im Wesentlichen ist da nicht viel Unterschied. Ja, also genau, er fängt in dieser Irrenanstalt an und alles bricht zusammen. Das ist nicht der Teil, an den ich ursprünglich gedacht hatte. Ich glaube, das ist im dritten Teil, wo er dann in so einem Apartment ist und dann kommt irgendwie das Militär und zwangsrekrutiert ihn und dann gibt's irgendwie so Straßenkämpfe und sowas.
Ich muss ja, also den dritten Teil, da habe ich nur mal die Demo von gespielt, vom dritten Teil. Ich habe das nie angefangen, weil, was war denn das Komische am dritten Teil? Dass du auch irgendwie First-Person-Sachen hast im dritten Teil? War das so?
Nee.
Nee? War das dann alles dieses Extraction?
Ja.
Also, das war das dritte Teil, konntest du auf jeden Fall Koop spielen, ne? Das war das Besondere am dritten Teil, wenn ich mich da richtig dran erinnern kann.
Also, ich würde
den. Wir wollten den, ich weiß wieder, ich weiß es genau, du wolltest den dritten Teil nicht mit mir spielen, weil du den gerade erst mit Maurice oder so gespielt hattest. Genau. Ja, das war das Problem, ne? Danke, Maurice. Ja. Grüße. In den Chat.
Aber können wir bei Gelegenheit mal noch machen. Ja, also der zweite Teil, da geht's noch mehr um diese Religion dahinter, auf jeden Fall, weil die, wie heißen die so? Nee, das verwechsel ich schon wieder.
Nennen wir sie die Makarianer.
Oh Gott, nein, wie kann man denn das jetzt vergessen haben?
Das weiß ich nicht, aber ich
bin immer noch... Das war halt quasi so die Unitology, genau. War halt nicht Scientology, sondern Unitology.
Aber ich, warte, warum du das vergessen kannst, ist, der Kopf ist voll, Tobi, ne? Was Altes muss jetzt rausgeschmissen werden, damit du das wieder...
Drücken, nicht reiben.
Ich hab einen Knoten um den Daumen rum gemacht, aber ich weiß nicht mehr, wofür. Ja, okay. Unitology, genau, die Kirche der Einigkeit, keine Ahnung was.
Ja, darum geht's halt viel mehr. Und die haben das jetzt auf so einer Weltraumstation da auch freigelassen, das ganze Marker da hingebracht und was weiß ich was. Und die wollen das forcieren. Das ist dasselbe wie, wo gab's das nochmal? Diese Sekte, das ist dasselbe wie bei Halo, weil wir dazu vor kurzem erst drüber gesprochen haben, dass sie wollen diese große Reise antreten und die Menschheit muss transformiert werden und dafür gehen wir ganz offensichtlich in einen Weg, der nicht hilfreich ist. und statt die Halos zu zünden, wollen sie halt diese Marker aktivieren.
So wie die ganzen Sekten in den 70ern, 60ern, wo das Ziel der Sekte war, wir müssen uns alle umbringen, damit wir die nächste Evolutionsstufe erreichen oder eine höhere.
Genau.
Seid ihr euch sicher, Leute? Von all den Wegen, die mir offensichtlich vorkommen, ist das, glaube ich, nicht so der richtige. Also traurig, ne, wenn die sich da, gibt's ja viele, viele Dokumentationen drüber und so, dass dann die
Staatspolizei... Es gibt einfach immer genug Unschuldige, die da reingezogen werden, sich davon einspinnen lassen und...
Aber überleg das mal, ne, da sind die da, das war sogar in den 90ern, glaube ich, kommen die da auf so einen Landsitz halt drauf, irgendwo im Süden der USA. Oder in the Midwest, ja. Und dann sind da einfach 60, 70 Leute, die sich da alle kollektiv umgebracht haben, weil ein so ein Spinner das gesagt hat. Alter, voll krass, ne?
Ah ja, gut, die Tangente müssen wir jetzt nicht weiterführen.
Ja, aber die Tangente ist, dass sowas halt anscheinend ja richtig funktioniert, sonst würden sie es in so einem Spiel nicht aufgreifen. Meine Güte. Ja, und die wollen sich so eine Kopie des, die haben sich so eine Kopie des Markers, haben sich irgendwie angeschafft und,
ja, zum Schluss gibt's so einen riesigen Marker und die wollen irgendwas starten, um die Menschheit halt zu transformieren und bla, die bla, die bla. Und du bringst jemanden ganz brutal um zum Schluss.
Tja, das war der zweite Teil von Dead Space.
Ja, und du kämpfst dann irgendwie gegen diesen Marker oder die Verkörperung davon, von diesem Wahnsinn.
Aber man kann ihn spielen. Also spieltechnisch, wir haben den relativ durchgeprügelt, den zweiten Teil. Wir haben halt den Fehler gemacht. So, ich nenne ihn den God of War-Fehler von Gordon. Wir haben die Spiele sehr schnell hintereinander gespielt und die unterscheiden sich gameplay-technisch halt nicht wirklich. Und das ist so wie God of War 1 und 2 hintereinander zu spielen, ohne Pause zu machen. Ist jetzt nicht so sinnvoll, wenn man doch story-technisch nicht wirklich viel mehr von mitnimmt. Also bei mir, ich habe 1, 2 und 3 hintereinander gespielt von God of War, kann die Stories überhaupt nicht mehr auseinanderhalten. Für mich ist das alles eine Soße gewesen. Und es ist halt auch das Problem bei Dead Space 1 und 2. Teil 3 würde ich jetzt mal davon ausnehmen, allein schon, weil ich den noch nie mehr gespielt habe als eine Demo. Und ich weiß, dass man den im Koop spielen kann. Und ich glaube, im Koop ist das nochmal eine andere Erfahrung.
Ja, okay. Ich hab gerade nochmal eine Szene gesehen, die schade, dass ich die vergessen habe tatsächlich. Ja? Weil da ist es ja so, dass er denkt, er stirbt am Ende, weil diese ganze Station da kaputt geht oder was auch immer, wo die sind mit dem Marker. Und dann hat er diesmal aber eine, die ihn rettet.
Ja, stimmt. Die Tussi, die du zwischendurch triffst, die ziemlich krass ist.
Und die holt dich halt ab, rettet dich und dann geht's dieselbe Szene halt wie in Teil 1 und es zoomt so ein bisschen raus und er guckt so zu ihr rüber. Ne, weil da kommt ja eigentlich dann der Schockeffekt im ersten Teil und dann guckt sie ihn so an. Was? Und alles ist okay.
Ja, sehr, sehr nett gemacht. Gute Anspielung an das Ende vom ersten Teil. Ja. Das war auch eine erfrischende Erfahrung im zweiten Teil, dass du halt auf einen anderen nicht wahnsinnigen Menschen gestoßen bist, also offensichtlich nicht wahnsinnigen Menschen, die halt keine, wie ist der Trope dafür, Princess in another Castle oder Mistress in, weiß ich nicht was, ne?
Damsel in Distress meinst du jetzt?
Damsel in Distress, genau. Weil die ist halt eiskalt, die Tante, und die sagt dir direkt, Alter, geh mal aus dem Weg hier, du Heini, ich muss die Viecher hier platt machen. Und dann so, okay, alles klar, Lady, viel Spaß. Und die foppt dich auch die ganze Zeit, ne? So, geh mal weg, lass mich mal in Ruhe, wir machen hier unser eigenes Ding, komm mir nicht in die Quere, sonst mach ich dich platt. Okay. Entschuldigung, aber ich habe schon ein Abenteuer mit den Viechern überstanden, ne? Du auch?
Ja. Der zweite Teil hat auf jeden Fall die ausgefeilteren Kämpfe und es ist auch schwerer, würde ich definitiv sagen.
Ich war ja so gehemmt beim ersten Teil, und das habe ich dir auch die ganze Zeit immer gesagt, dass ich auf gar keinen Fall wieder dieses Vieh treffen wollte, was nicht sterben kann, weil ich da, das stresst mich innerlich so sehr, wenn du so ein Vieh hast, also so Resident Evil 2-mäßig, was sich die ganze Zeit verfolgt, oder also Nemesis an sich, ne?
Resident Evil 3,
ja. Ja, Teil 3. Wenn du so ein Vieh hast, was dich die ganze Zeit verfolgt, was du nicht platt machen kannst, auch nicht irgendwie Glitches ausnutzen kannst, um das platt zu machen, und das stresst mich so sehr. und es war ja dann gar nicht mehr so.
Also Alien Isolation habe ich immer noch nicht gespielt.
Nee, ich kann das auch nicht spielen. Ich kann Alien Isolation, kann das nicht spielen. Wenn ich daran denke, kriege ich schon schwitzige Finger.
Durch Outlast habe ich mich durchgequält. Also hart. Outlast und Add-on. Aber das war schon echt hart an der Grenze.
Nee, also bei Outlast, da wirklich, da scheiße ich mir auch ein. Gebe ich auch ganz offen zu im Internet hier. Ich heb die Hand. Das ist mir zu krass. Auch Alien Isolation. Alleine spielen im Dunkeln. No way. Kriege ich nicht hin. Da würdest du den Krankenwagen rufen müssen. Hier ist ein Typ, der hat sich nass gemacht und hat einen Herzkasper bekommen bei Alien Isolation spielen.
Nee, du, das ist für mich auch der pure Stress. Also, ich verstehe das absolut.
Das ist auch kein Unterhaltungsfaktor.
Alien Isolation ist nicht unbedingt Horror. Das ist einfach Terror, wirklich.
Ja, finde ich auch. Also, macht mir keinen Spaß. Auch, ich wäre auch der, weißt du, damals so, dieses Streaming ist ja groß geworden von Spielen, weil die halt Amnesia gespielt haben und sich dabei gefilmt haben. Und hundertprozentig, ich wäre auch der Typ gewesen, der hätte in die Kamera geschrien. Aber das wäre nicht lustig gewesen, weil ich hätte einfach angefangen zu weinen und mich in die Ecke zu setzen. Es ist so krass, wenn du das alleine spielst. Nee. Also, ja, deswegen war Teil 1 für mich so stressig und deswegen hatte ich das auch so in Erinnerung behalten. Dann haben wir es ja nochmal gespielt und es ist ja recht unterhaltsam gewesen, ne? Mhm. Und Teil 2 hast, glaube ich, nur du gespielt. Das haben wir uns gar nicht abgewechselt.
Ja.
Und wenn du sagst, also schwerer ist als der erste Teil, dann glaube ich dir das, Tobi. Das ist okay.
Also es war fordernder von den Kämpfen her, ja. Man muss das mehr machen.
Ja. Guck mal, Maurice hat angeboten, dass er mit mir den dritten Teil zusammen mal durchspielt. Oh. Das ist nett.
Ne? Da gucke ich gerne zu.
Küsschen geht raus an Maurice. Müssen wir mal spielen. Wir dürfen nicht vergessen, wir reden jetzt nicht über den dritten Teil, macht jetzt keinen Sinn, sondern wir können noch kurz darüber sprechen, dass es ja noch einen Wii-Teil gab, den die dann später nochmal für was haben die den noch veröffentlicht?
PS3.
PS3, ja.
Mhm. Ah ja, PlayStation also, 3. Wir können gerne über Teil 3 auch noch kurz drüber, weil
da gibt es nicht so viel zu
erzählen. Also machen wir erstmal den Auskopplungskrams, der dazwischen rauskommt. Also noch zwischen 1 und 2 kamen zwei Spin-Off-Titel raus. Und der eine war Dead Space Extraction auf der Wii, was ein Lightgun-Shooter mehr oder weniger war. Ne?
Der war ganz cool.
Ja, der war tatsächlich ziemlich cool. Also ich kann mich dran erinnern, der hatte eine richtig krasse Szene tatsächlich, die mir noch im Gedächtnis geblieben ist. Also im weitesten Sinne ist es halt dasselbe wie Dead Space, bloß Ego-Perspektive und mit festen Einstellungen. Ne? Also du kannst dich auch bewegen, glaube ich, und schießen, aber du bist halt immer in der Ego-Perspektive unterwegs. Und da gibt's eine Szene, wo du am Ende aus der Ego-Perspektive quasi deinen Arm verlierst und der wird abgehackt und sowas. Und das war wirklich hart. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das hat mich sehr beeindruckt damals. Das war sehr krass dargestellt.
Okay.
Und hat ja auch mal so ein bisschen Körperlichkeit gegeben, so einer.
So Resident Evil 7 mäßig, ja.
Ja, genau. Aber ich fand es damals, also wenn ich es vergleichen würde, besser gemacht. Obwohl bei 7 ist schon nicht schlecht. War
schon hart. Ja. Also ich hatte damit nicht gerechnet bei Resident Evil 7.
Ah, ich weiß nicht, das müsstet ihr euch mal anschauen bei Extraction. Das ist schon eine coole Szene, weil das kommt nämlich relativ zum Ende eher, wo du dich schon so mit dem Charakter ein bisschen mehr identifiziert hast, ne? Mhm. Im weitesten Sinne. Ja, egal. Also ich habe es auf der Wii damals gespielt. Ich habe mir die PS3-Version inzwischen gekauft, aber ich habe es noch nicht gespielt. Also da kann man es halt mit Move spielen und es ist genauer. Ne? Steuert sich präziser und die Framerate ist einfach höher.
Aber ist das nicht dieselbe Technik? Also wie kann das denn genauer sein? Obwohl, nee, gar nicht. Move ist ja Kameratracking, ne? Und das Weed-Zeugs ist ja Infrarot-Tracking.
Ja.
Ja, stimmt. Also kann durchaus genauer sein, weil die Kamera einfach hochaufgelöster ist.
Ja, also insgesamt hast du, es gibt mehrere von diesen Titeln, die portiert wurden auf PlayStation Move hier. Umbrella Chronicles 1 und 2 zum Beispiel wurde auch rüber gehievt. Und die ganzen House of the Dead Ports, die gemacht haben, auch House of the Dead. Wie ist das? Dieser neue Teil, den sie da rausgebracht haben auf der Wii damals, fällt mir gerade nicht mehr ein.
Overkill?
Also ja, Overkill, genau, stimmt.
Ja. Ja. Einfach, ich habe irgendein Wort gerade reingeschmissen, von dem ja, ich dachte, doch, also, es hört sich im Sprachfluss hört es sich passend an.
Ja. Ja. Also du kannst Teil 3 und Teil 4 und Overkill kannst du auf der PS3 auch spielen zum Beispiel.
Keine Ahnung, dass das Spiel existiert, ne? Ich hab wirklich nur Overkill gesagt. Ja. Phonetisch hat es sich richtig angehört.
Da spielst du irgend so einen Arbeiter, der auch in irgendeiner bergbaumäßigen Gedöns da gearbeitet hat.
Stimmt,
und um ihn herum werden dann plötzlich alle zu Necromorph.
Der buddelt bestimmt den Marker oder sowas aus.
Ja, irgendwie ich weiß gar nicht mehr.
Aber es hat auf jeden Fall Spaß. Ich habe es auf der Wii gespielt und ich fand's nett. Ne? Also kurzweilig, das war, glaube ich, ist der richtige Begriff dafür. Ich habe es aber auch nicht auf einer hohen Schwierigkeitsstufe oder so gespielt. Und zu dem Zeitpunkt die Wii-Spiele, du hast dich über alles gefreut, was mal eine Abwechslung gebracht hat. Ne? Aber die war halt nicht besonders potent, die Konsole.
Und dann gab's noch dieses weirde Ignition, was einfach so ein Puzzlespiel ist. Das habe ich nie wirklich gespielt.
Das kenne ich gar nicht. Also das habe ich nie gespielt. Ich wusste
ja,
gar nicht.
Das war so ein Xbox Live Arcade-Titel.
Ah, okay. Schade, ja.
Gut. Das haben sie auch irgendwann mal umsonst rausgehauen, deswegen habe ich das in meiner Library, aber ich habe es nie gespielt, hat mich auch nie interessiert. Also da haben sie quasi die Minigames so mit diesen Notes und sowas genommen und haben daraus Puzzle-Game gebastelt, wo du irgendwas reparierst oder so.
Ich war eher der Typ, der sich dann die Filme angeguckt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß die Scheiße.
Diese Filme. Ich habe sie noch offen, ich kann es dir kurz sagen. Also es gab Downfall 2008 und Aftermath 2011. Also Aftermath kam dann zeitgleich mit Teil 2 raus und Downfall kam nach dem ersten Teil.
Ich habe beide gesehen, sehe ich gerade. Ich habe beide gesehen.
Ah, okay.
Ja, wie kann man das beschreiben? Billig.
Mehr vom Gleichen und es wird immer noch nichts aufgedeckt über Unity.
Genau, storytechnisch braucht man sich nichts davon, ist Analogie zu Halo. Brauchst du dir nichts davon zu hoffen, dass du irgendwas dann storymäßig verstehst. Ja. Ich fand die billig gemacht, die Filme. Also von den Animationen her, das war nichts Krasses und auch also brutal, ne, weil die Spieleserie an sich auch sehr brutal ist. Aber es ist oberflächlich, unterhaltsam, man kann sich's angucken. Aber es ist kein Akira. Das beschreibt es vielleicht ganz gut. Ne?
Ja.
Es ist nichts, was für die Nachwelt festgehalten werden muss. Und dementsprechend kannst du dir angucken, wenn du großer Fan von Dead Space bist und die Bücher gelesen hast, die es anscheinend auch gibt. Jo. Comicbook, Miniseries, Dead Space, Martyr. Die
haben alles versucht.
Eieiei, die haben alles versucht rauszukriegen.
Es gibt ein iOS- und Android-Spiel.
Ja, ist ja klar. Das existiert bei unserem Podcast nicht, Mobile Games. Es gibt sicherlich auch wieder ein Engage-Spiel.
Ja, und dann zum Schluss kam noch Teil 3 raus mit 2 Jahren Abstand zu Teil 2. Ja, das hat halt die Serie tatsächlich ruiniert, weil da gab es im Vorfeld schon viel geredet drüber. Wie kann man das zusammenfassen? Also sie haben wirklich versucht, einfach Mikrotransaktionen da rein zu pushen. Es ging eigentlich nur noch darum, dass du ständig deine Waffen upgradest ohne Ende und sie haben es halt zu einem Koop-Shooter gemacht. Also im Grunde ein Gears of War mäßiges Spiel draus gemacht. Und das ist halt sehr schade, weil tatsächlich ist da ja die Story auch wirklich irgendwie auf ein Ziel mal zugesteuert.
Echt? Okay.
Ich weiß, also hast du es gar nicht gespielt oder?
Nee, ich habe wie gesagt nur die Demo davon gespielt.
Ach
die
so, war okay.
bei der Xbox 360 dann verfügbar, die Demo, konntest du runterladen. Ja. Ich habe das ein bisschen gespielt und es hat halt überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich glaube, das war aber auch, weil die wieder versucht haben, das war halt so der Zeitpunkt, wo halt Kinect nach oben gehalten wurde, weil die versucht haben, da Kinect-Elemente wieder in das Spiel mit reinzubauen. Und das war für mich eigentlich so ein Red Flag, ne? Also Spiele, die versucht haben, Kinect zu unterstützen und also mehr als Gimmick und als optional, das kannst du eigentlich knicken. Und bei dem Spiel meine ich mich zu erinnern, dass sie das promotet haben, dass du bestimmte Sachen halt über Kinect machen musstest. Und das das ist so eine Scheiße gewesen.
Ist mir gar nicht im Gedächtnis geblieben, dass das irgendwas damit zu tun hatte, aber
Voice Commands to communicate and activate abilities such as Stasis.
Naja. Also jedenfalls haben die da jede Menge Bullshit halt reingeschmissen. Also es wie gesagt, es ist tatsächlich ein gutes Spiel. Also insgesamt. Es ist ein spaßiger Koop-Shooter, muss man wirklich so sagen. Sie haben es aber in diesem Mikrotransaktionen, haben sie es in der Form ruiniert, dass du halt für deine Waffen so eine Art Ressourcensystem hast. Und du musst ständig so einen blöden Ressourcenroboter ausfahren lassen, an bestimmten Punkten am besten, der dir halt neue Credits und sowas und also Crafting-Ressourcen bringt. Und natürlich kannst du die auch zufälligerweise gegen in 5-Euro-Paketen kaufen, um dann noch schneller deine Sachen craften zu können. Und wenn du, ich glaube, den DLC den Season Pass hat gleich dazu gekauft hattest, hast du da gleich einen besten Pack mit so Chips gekriegt und auch du brauchst Blueprints, um die bauen zu können, die Sachen und was weiß ich was alles. Und im Grunde, wenn du halt vorher schon Geld gezahlt hast, hast du eigentlich die besten Waffen gleich bauen können, mehr oder weniger. Relativ zeitig. Und es gibt auch so mehr oder weniger perfekte Kombinationen, finde ich, die du basteln kannst. Ja, und es ist halt einfach alles unglaublich unnötig, A, in die Länge gezogen und B, verkompliziert, nur um Geld zu machen. Plus, du musstest für den Online-Multiplayer, das war auch noch diese Phase, wo sie diesen Online-Pass versucht haben durchzudrücken.
Ah, um gebrauchte Spiele zu unterbinden.
Genau. Also da kam alles zusammen an Geldgier, was sie gerade hatten.
Alter.
Alles. Auf einen Fleck.
Das ist eine Frechheit gewesen, ne?
Ja.
So, dieses typische, du spielst ein Spiel einmal durch, haben wir ja alle gemacht. Und dann gab's halt die, und mehr oder weniger landet es dann im Regal. Bei uns zumindest, weil wir uns auf die Decke geschrieben haben, Sammler zu sein. Warum auch immer, ne? Warum ich die Scheiße aufgehoben habe. Es gab aber genug findige, kluge Leute, die gemerkt haben, dass wenn sie ein Spiel einmal durchspielen, dass es nicht besser wird, wenn es im Regal rumliegt, sondern die haben es einfach zurückgetragen zu GameStop, keine Ahnung was, zu deinem lokalen Gameshändler und haben das dann abgegeben und haben dann als Guthaben mit ein bisschen Startkapital sich halt ein neues Spiel kaufen können. Und um diesen Gebrauchtmarkt zu unterbinden bei Spielen, die einen Multiplayer-Anteil haben, haben die in die Spiele immer so ein Kärtchen mit reingemacht für so einen Aktivierungscode, damit du das Multiplayer-Spiel spielen kannst. Und der ist natürlich abgelaufen, wenn du das einmal gemacht hast, weil der an deinen Account gebunden war. Und damit haben die halt versucht zu unterbinden, dass Spiele halt über den Gebrauchtmarkt gehen, weil Multiplayer natürlich länger bindend ist als Singleplayer. Diese dreckigen Schweine. Weißt du, wirklich, anders kann man es ja nicht beschreiben, diese geldgierigen Nasenbären.
Das war halt diese Generation, wo Capcom On-Disc-DLC verkauft hat und
ja, lauter richtig, solche Geschichten. Ja, alles auf der CD drauf, die Schweine.
Ja, das war gerade diese Schiene. Und das ist halt super schade, weil, wie gesagt, also dieses Spiel an sich ist total lustig, macht auch Spaß. Kann ich eigentlich nur empfehlen, das im Koop mal durchzuspielen. Und es hat auch ein paar coole Elemente zwischen den zwei Charakteren, weil du immer mal wieder so, ne, was man kennt eben, diese Halluzinationen, die man hat im ersten und zweiten Teil, das taucht da wieder auf und dann hat es aber immer nur einer und du gehst durch so Abschnitte durch, wo der eine die ganze Zeit Gegner sieht der andere aber nicht. Also das ist halt ein asynchrones Erlebnis. Ne?
Ja, das ist ja sehr cool. Hat was. Ja,
das ist richtig lustig. Also und ja, funktioniert eigentlich alles ganz gut. Und auch die Story, wie gesagt, also da haben sie so ein bisschen auch zurückgefahren und gemeint, okay, wir machen einfach wirklich so ein Action-Ding mehr draus, was auch ein cooles Ende hatte. Das war eigentlich gar nicht schlecht.
Immerhin.
Also so sehr apokalyptisch zum Ende hin. War richtig cool.
Immerhin. Ja. Ich sehe hier gerade noch bei der Zusammenfassung von Dead Space 3, wenn ich dann nach unten scrolle, siehst du wieder so ein großes Bild von Howard Phillips Lovecraft. Das unterstützt mich ja in meiner Theorie, dass der halt überall mit drin ist. Und das ist bei dem Spiel ja auch jetzt nicht unbedingt subtil eingebaut, so Lovecraft-Elemente, ne? Also insofern, oder bei der Spielereihe. Nett. Wenn ihr nicht wisst, wer Lovecraft ist, hört unsere Podcasts. Ganz einfach. Ja. Taucht überall auf.
Auf jeden Fall wird's hier dann endlich mal erklärt, was diese ganze Konvergenz soll und worauf das hinausläuft, alles mit den Markern und sowas. Also es wird wirklich einigermaßen aufgeklärt.
Dann sollte ich den dritten Teil nicht mal spielen.
Obwohl sie dann mit dem DLC doch wieder so ein Türchen aufgestoßen haben, wie es dann doch weitergeht. Aber an sich verstehst du halt endlich mal, was jetzt letztendlich, also sagen wir mal so, das Ganze drumherum mit diesen ganzen Halluzinationen und so, das wird nicht wirklich aufgedeckt in dem Sinne, aber es hat endlich mal eine physische Manifestation von dem, was da alles eigentlich passiert, gegeben. Und du hast es verhindert. Und ja, ist ganz cool.
Aber ich würde es heutzutage, glaube ich, nicht mehr auf der 360 oder PlayStation 3 spielen wollen, sondern nee, auf PC, ne?
Auf jeden
ordentliche
Fall,
ordentliche Framerate, ordentliches FOV. Da gab es so ein paar Problemchen, glaube ich, beim dritten
Teil. Ich weiß auch nicht, ob du es machen kannst, aber wenn es da Mods gibt, die halt diese ganzen Sammelmist.
Ich denke schon,
also, dass es das gibt. Wahrscheinlich gibt es auch einfach einen Trainer, der dir einfach die ganzen Ressourcen gibt und dann hast du einfach deine Ruhe. Ja, dann musst du nicht diese blöden Sammelbots ständig ausschicken oder sowas.
Ich guck mal.
Das eben macht das Spiel besser. Ja, 100 Pro gibt's das.
Gibt's 100 Pro, wenn ich hier ins PC Gaming Wiki reingucke. Ja. Bei Dead Space 3, was empfehlen die hier?
Mhm. Ja. Wenn du es halt einmal durchgespielt hast, dann kriegst du auch bessere Chips beim nächsten Mal halt von Anfang an und so. Also du levelst quasi auch irgendwie so alles ein bisschen ab.
Ja, das haben sie ja schon beim ersten und beim zweiten Teil gemacht, ne? Wenn du den ersten Teil irgendwie auf mindestens normal oder so durchgespielt hast, dann hast du so eine krasse Rüstung bekommen für New Game Plus. So eine weiße, die du dann nehmen konntest, die war ziemlich cool.
Ja.
Ich bin halt total Freund von Online-Koop-Spielen.
Hm. Ich würde sagen, zum Ende hin von Teil 3 zieht sich's ziemlich. Okay. Also schon recht lang. Und der letzte Abschnitt ist halt so ein bisschen, wiederholt sich sehr stark. Da denkst du dir dann irgendwann so, oh, endlich ist es fertig. Ja. Aber halt hauptsächlich auch, weil du ständig diese Ressourcen gesammelt hast während dem ganzen Spiel. Also wenn das alles ein bisschen entschlackter wäre. Ja. Aber ja, coole Szenen.
Hier steht zum Beispiel beim PC Gaming Wiki, dass das Spiel hardlocked ist auf 30 Frames.
Ja, das kannst du aber
ändern. Wenn du es überschreibst, dann hast du vielleicht mit Quicktime-Events Probleme oder Ragdoll-Probleme.
Mhm.
Darauf kann ich verzichten. Ich spiele dann lieber mit mehr als 30 Frames,
ja,
wenn ich mir aussuchen kann.
Also ich glaube, ich habe das auch auf dem PC mal gespielt länger und da habe ich überhaupt keine Probleme gemerkt, ehrlich gesagt.
Ja, sehr gut. Ja, ja, also
zum Kampf hier ist zusammen.
Zum Remake, ne? Wenn die jetzt ein Remake rausbringen, lassen wir mal Callisto Protocol außen vor, einfach nur, weil wir uns davon noch nichts angeguckt haben und hoffen, dass es einfach gut wird. Und es ist ja nur ein spiritueller Nachfolger, ne, vom gleichen Erfinder des Spiels. Mhm. Aber wenn jetzt das Remake rauskommt vom ersten Teil, was erwartest du denn, dass das anders macht, außer modernere Grafik?
Keine Ahnung. Also, ich meine, du kannst eigentlich schon einiges verbessern, wenn du das heutzutage machst. Also ich würde zum Beispiel hoffen, dass sie keinen Instant Kills mehr drin haben. Das war im ersten Teil teilweise so. Ich würde halt erwarten, dass du vielleicht noch mehr mit den Waffen was machen kannst. Also nicht dieselben Waffen wieder, sondern einfach mal was anderes. Und ich weiß nicht, du kannst ja das komplett alles neu interpretieren, mehr oder weniger. Du kannst diese Story viel klarer gestalten.
Ich würde mir halt auch hoffen, dass sie, was Story angeht, daraus gelernt haben, dass keiner das verstanden hat. Oder die sind so verblendet und meinen, dass das Absicht ist. Also, dass es wichtig ist, dass es keiner verstanden hat.
Vielleicht findet man auch noch einen geileren Ansatz für das UI, dass du halt gar keine Inventarsachen mehr hast oder so. Ich weiß
nicht. Das wäre auch cool, ne? Wenn du diese Menüs, die halt auftauchen, an den Cola-Automaten da, also Rüstungs- und Waffenautomaten, wenn das auch irgendwie in Universe ablaufen würde und auch diese deine Notes verteilen für die Verbesserung und so, wenn du das halt auch am Dings selber machst. Das wäre auch ziemlich cool, das stimmt schon.
Ja, hast du dann das Alone Dark 5 Menü, wo er seinen Trenchcoat aufmacht, seine Rüstung so aufmacht und dann da drin rumwühlt?
Ja, okay, also das habt ihr ja sehr gut gelöst bei Dead Space, dass halt immer Pause ist, leveltechnisch, wenn du das machst. Beziehungsweise es gibt ein paar Stellen, wo keine Pause ist, aber ansonsten bist du immer in ruhigen Arealen, wo die Werkbänke und so drin sind. Da gibt's zum Ende des ersten Teils, gibt's so, und auch beim zweiten Teil war das, glaube ich, gibt's so ein paar Dinger, da kann theoretisch so ein Nekromorph noch um die Ecke kommen, wenn du nicht aufgepasst hast, und der kann dich angreifen, das hatten wir, glaube ich, auch einmal, als wir das gespielt haben, aber ansonsten ist immer eine ruhige Szene oder du clearst den Raum vorher, sonst kannst du das gar nicht benutzen oder so.
Also was ich zum Beispiel sehr cool fände, wenn die ein bisschen mehr in Immersive Sim-Richtung gehen würden und halt die Level ein bisschen offener gestalten und also nicht diese ganz krasse hierarchische Struktur, wie du da bei dem Originalteil durchgeschickt wurdest, ne, sondern dass du vielleicht ein bisschen deine eigene Agenda machen kannst, wo will ich zuerst hin, ja, sowas in die Richtung, dass du dich auch mal cool so ein bisschen laufen in der Station hin und her bewegst oder so, aber ich weiß nicht, ob das dann zu weit entfernt ist wieder.
Ich fand das ja ganz cool, ne, wenn wir jetzt gerade Diablo 2 Resurrected spielen, den G-Knopf, also den alte Grafik, neue Grafik,
Ja, das, aber das kannst du ja nur machen, wenn du ein Remaster machst.
Also. Wenn du ein 1:1 Teil machst, ja. Genau. Also dann funktioniert das wahrscheinlich. So wie bei Halo, ne? Also wenn sie da einfach nur die Sachen halt austauschen. Ich finde das immer ganz nett, weil mir ist es bei Diablo 2 aufgefallen, hättest du mir Diablo 2 Resurrected jetzt einfach nur gezeigt und nie den Originalteil. Ich hätte gedacht so, ja komm, sieht eigentlich genauso aus wie früher. Aber einmal den G-Knopf gedrückt und denkst so, what? Die Scheiße habe ich früher gespielt, das kannst du ja nicht angucken. Der katastrophal scheiße aus. Und die Framerate. Gott, die Framerate ist der absolute Knüller. Mit was ist Diablo 2 original gelaufen? 27 Frames oder so? Das sieht so krüppelig aus.
35, so wie Doom auch, glaube ich. Aber furchtbar. Ich bin mir nicht sicher.
Das ist abgehackter Schrott. Ich weiß nicht, ich würde mir cineastische Zwischensequenzen, würde ich mir wünschen. Also wo du noch ein bisschen mehr drin bist in dem Spiel. Ja, das fehlt halt so ein bisschen bei Teil 1. Und jetzt hätten sie halt die Ressourcen und die Rechenpower dafür und so, um da einfach noch mehr rauszukriegen. Es muss ja nicht mal in-engine sein. Es kann auch pre-rendered sein. Das ist von mir aus auch okay. Aber wenn sie da ein bisschen mehr investieren und das Ganze noch eher wie so ein Film anmuten lassen, das fände ich ganz cool. Also wenn es ein bisschen immersiver einfach ist. Ja, so ansonsten kannst du nicht viel machen. Beim Charakter kannst du nichts machen. Außer die lassen ihn auf einmal reden. Wäre auch okay.
Könnte ich mir gut vorstellen, dass sie das dann machen, dass das mehr konsistent mit den Folgetiteln wird. Das hätte ich auch ehrlich gesagt nichts dagegen. Also.
Denke ich auch. Ne? Der ist ja ein netter Dude einfach, der Isaac. Mhm. Der hat halt wenig Ecken und Kanten, außer dass er halt wahnsinnig ist. Aber wer ist das nicht? Cool wäre auch, wenn sie selbst referenzieren würden. So Dinger wie, das kommt mir seltsamerweise bekannt vor, wo ich hier bin. Habe ich das nicht schon mal gesehen? das wäre nett, wenn sie sowas machen würden. Aber muss auch nicht sein.
Ja, ich weiß nicht. Also ich könnte es mir vorstellen, dass sie versuchen, halt eine komplett neue Trilogie draus zu machen und das halt komplett zu rebooten. Und dann auch in eine andere Richtung gehen. Ne? Also von mir aus können sie gerne in eine andere Richtung der Story gehen, weil das war bei Teil 1 halt so nichtssagend am Ende.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass, oder mach du erst zu Ende.
Ja, ich hätte mir halt gewünscht, dass es von Anfang an so eine klare Linie gibt, worauf es so hinausläuft. Also, oder du zumindest das Gefühl hast, da ist jemand, der hat sich Gedanken gemacht, was passiert als nächstes und es steuert darauf hinzu, auch wenn du jetzt nicht konkret weißt, was als nächstes passieren wird, aber dass du zumindest, ja, irgendwie so, ne, du willst eine Episode halt abgeschlossen haben, dann muss irgendwas passieren, wo das auch abschließt und das nicht zu offen ist und du gar nicht verstehst, was passiert ist, so wie im ersten Teil. Und dann kannst du ja aber was offen lassen von mir aus, dass dann noch mehr passiert.
Das hat die Herausforderung damals gewesen, dass sie ja nicht wussten, ob es erfolgreich wird oder nicht. Das können sie jetzt natürlich ganz anders aufbauen, wo sie wissen, so, das ist eine erfolgreiche Spielereihe, die haben wir selber vor die Wand gefahren, aber Potenzial für zwei weitere Remakes oder 2+X ist ja sogar da, ne? Also, ich kann mir vorstellen, oder ich könnte mir vorstellen, wenn sie das bringen, vielleicht aber auch nur, weil wir die Idee schon öfter hatten bei anderen Spielereien, dass sie es auch bringen würden, dass du die Kameraperspektive auch wechseln kannst. Also, dass du nicht nur Third Person hast, sondern dass du bis in die Ego-Perspektive halt reingehst, wenn du zielst und so Spirenzchen.
Ja.
Das könnte ich mir ganz cool vorstellen, auch wenn du kein Interface und sowas da hast. Das ist ja dann mal was Neues. Also ist ganz nett eigentlich, ne?
Ja.
Das ist halt technische Limitierung, dass du das vorher wahrscheinlich so nicht machen konntest. Aber jetzt kann ich mir das sehr gut denken, dass das möglich wäre. Und dann so Klassiker natürlich. Vielleicht wäre es nett, wenn so ein VR-Mod oder Support oder sowas mit reinmachen würden. Es bietet sich ja an bei so Horrorsachen.
Ja, viel weiß man noch nicht darüber. Also.
Gar nichts, weißt gar nichts über das Spiel. Du hast nicht mal irgendwas Game-mäßiges ansatzweise gesehen. Du hast nur so einen Teaser-Trailer gesehen, wo sie halt gezeigt haben, so, ey, jetzt Dead Space, so, das kommt bald. Oh, okay.
Im weitesten Sinne, also sowas wie zum Beispiel Resident Evil 2 Remake, ne? Einfach alles weitergedacht, alles ein bisschen besser und ausführlicher.
Ja, das ist ja perfekte Exekution, ne? Teil 2 und Teil 3 Remake, das ist schon
Teil 3 vielleicht nicht ganz so, aber ja.
Aber okay, also konsequent weitergedacht, sage ich jetzt mal.
Ja.
Das ist schon richtig gut. Also, hat mir auch gefallen. Ja, Mensch. Dann haben wir ja eine Menge, auf das wir uns freuen können mit Callisto Protocol und dem Remake von Dead Space.
Ja.
Und haben damit auch schon den ersten Teil unseres Grusel-Oktober, wie nennen wir das Ganze jetzt? Schocktober, ne? Schocktober, abgeschlossen. Und freuen uns auch schon drauf, wenn ihr in 2 Wochen dann wieder dabei seid, wenn wir den nächsten Teil unseres Schocktobers ansprechen. Und da geht's halt dem Namen nach um Schockspiele. Nämlich Bioshock-Reihe hatten wir uns so überlegt. Und eben, was hattest du dir noch
System gedacht? Shock.
Ah ja, System Shock. Zuerst. Richtig. Und wir hatten noch kurz über Shellshock geredet, aber das war es dann doch
nicht. Nee, das war was ganz anderes.
Das ist doch nicht das Richtige. Ja, kann auch sehr unterhaltsam werden, zumal ich bei Bioshock immer noch nicht Bioshock Infinite gespielt habe. Und der, glaube ich, ganz entscheidend dafür ist, ob man die Serie gut findet oder schlecht findet.
Naja, es ist halt was anderes. Also, ich würde das fast trennen voneinander. Also Teil 1 und Teil 2 gehören sehr stark zusammen. Ja. Und Teil 3, also Infinite hat bedient sich auch der Vorlage sozusagen, aber das geht halt in eine Richtung, die gar nichts mehr direkt damit zu tun hat irgendwie.
Ich habe ja viel drüber gelesen, ne? Aber ja. Wenn ihr daran interessiert seid, was der Tobi denn genau meint und was er angesprochen hat, dann müsst ihr in den nächsten Podcast reinschalten für den Schocktober für das Jahr 2022. Tja, dann sind wir heute durch. Und jawohl. Wir bedanken uns wie immer beim Zuhören. Na, wenn ihr dabei sein wollt, wenn wir so einen Podcast aufnehmen, dann habt ihr die Möglichkeit dazu. Wir machen das oft an einem Sonntag. Wenn wir nicht gerade regulär irgendwas zocken und streamen, dann um 20.15 Uhr, jeden Sonntag übrigens. Und Mittwoch sind wir auch immer online, dann allerdings in dem Kanal von Let's Play for Charity, LP4 Charity, einfach bei Twitch suchen. Und da spielen wir meistens Spiele, die uns Spaß machen, wo wir auch zusammen irgendwas machen können. Aktuell spielen wir Diablo 2 Resurrected, habe ich ja gerade angesprochen. Haben wir auch schon ganz viele andere Spiele da gespielt. Na, und ist ganz unterschiedlich. Guckt da einfach mal rein. Und ansonsten könnt ihr euch natürlich auch anderen Podcast-Folgen anhören. Die findet ihr auf iTunes, auf Spotify, auf ich weiß nicht was. Ey, keine Ahnung. Es gibt so viele Plattformen, die automatisch durch den Anbieter, den wir nutzen, bedient werden. Ihr kommt eigentlich nicht drum rum, euch die Podcast-Folgen reinzupfeifen. Lasst uns ein Like und ein Abo da.
Yeah.
Und drückt die Glocke, die wir nicht haben, wenn wir nicht auf YouTube sind. Aber selbst auf YouTube könnt ihr euch die Scheiße nochmal
angucken. Natürlich sind wir auf YouTube.
Ja, da sind unsere Livestreams sind hinterlegt. Der Tobi, der kümmert sich immer ganz fleißig darum. Jo, dann danke fürs Zuhören. Du kannst ja mal das Abschiedswort hier, das Machtwort sprechen zum Schluss.
Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Schocktober.
Tschüss.
Tschüss.